Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Becker und Pfeiffer Folge 101. Mein Name ist Annika Becker und eigentlich müssten wir die Folge nennen Becker und Seiler. Ich darf nämlich heute ganz herzlich Lisa Seiler hier begrüßen. Hallo, liebe Lisa.
Hallo, liebe Annika. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du bist für Mara eingesprungen. Die kann heute nicht dabei sein. Schicken an der Stelle ganz, ganz herzliche Grüße zu ihr rüber. Und bevor wir mit unserer pickepackevollen Sendung loslegen, wollte ich mich einmal, in Maras und auch in meinem Namen dafür bedanken, was für liebes Feedback wir zur letzten Sendung bekommen haben, zu unserer 100. Folge. Einige von euch haben uns nämlich auf verschiedenen Wegen dazu geschrieben und haben auch ein bisschen was erzählt, wie wertvoll sie die Sendung fanden. Und das freut uns natürlich ganz besonders und deswegen an der Stelle nochmal auch ein hörbares Dankeschön. Ich würde sagen, damit legen wir mal los. Wir haben nämlich heute ordentlich was vor, aber fangen wir doch mal mit dir an, liebe Lisa. Vielleicht so für diejenigen, die dich noch nicht so kennengelernt haben. Du bist ja auch freiberufliche Journalistin, arbeitest auch im Fußball der Frauen, bist bei der SGS Essen auch unterwegs. Was beschäftigt dich denn so in deiner Arbeit? Was sollte man über dich wissen?
Mich beschäftigt im Moment tatsächlich schwerpunktmäßig der Fußball der Frauen. Ich habe eine Website namens elffrauen.de seit einiger Zeit und mache da hauptsächlich Interviews oder reportagige Stücke und hintergründige Sachen. Das ist das, was mir so am meisten Spaß macht. Mache ich noch nicht so wahnsinnig lange, aber macht mir sehr viel Spaß. Und wie du schon gesagt hast, bin ich öfter mal an der Hafenstraße anzutreffen.
Ja, da haben wir beide uns jetzt auch schon ein paar Mal kurz gesehen, so in der Halbzeitpause. Das war sehr, sehr schön. erzähl doch mal ein bisschen, wie war denn so dein Zugang dann eigentlich zum Fußball? Also bei mir, ich habe das jetzt ja im Podcast auch schon häufiger mal so an der einen oder anderen Stelle zum Besten gegeben, war es so das Typische, man wird irgendwie so mit Fußball der Männer großgezogen und hat dann da irgendwie so durch die Familienverein und dann kommt so der Fußball der Frauen ein bisschen später in die Biografie. Wie war das denn bei dir?
Das war bei mir tatsächlich ein bisschen anders, insofern als mein Vater und mein Bruder beide totale Fußballmuffel sind, also keiner von beiden auch nur das geringste Interesse hat. Mein Interesse am Fußball kam tatsächlich so einfach aus mir heraus. Ich habe wahnsinnig gern gespielt als Kind auf den Bolzplätzen bei uns in der Umgebung. Und dann kam das Gucken einfach dazu. Ich habe auch immer gern die Bundesliga-Konferenz im Radio gehört. Mache ich heute auch noch gerne. Mhm. Und hatte dann aber auch nach und nach Leute in meiner Umgebung, die mich auch mitgenommen haben oder mit denen ich vor allen Dingen auch Fußball im Fernsehen geschaut habe. Also mein Opa hat einfach jede Art von Sport geguckt. Gefühlt von morgens bis abends, da war völlig egal, was für eine Sportart, da wurde alles geguckt und dann eben auch Fußball. Und der Vater von einer guten Freundin war sehr harter Hannover 96-Fan und hatte damals schon eine schöne große Leinwand und dann haben wir große DFB-Pokalabende gemacht bei ihm und das habe ich in sehr starker Erinnerung.
Ja, nice. wir gucken heute in den Themen mal sehr dezidiert auf die SGS Essen und dann dachte ich so, weil sich das durch die Nachrichten der letzten Tage und Wochen anbietet, so generell vielleicht mal so in einem Überblick auch auf andere Vereine, gerade im Ruhrpott, also dass man so vielleicht von außerhalb, bekomme ich das manchmal mit, dass so ein bisschen so Fragen auftauchen, so ja, in welchem welcher Liga spielt denn jetzt eigentlich gerade Dortmund oder Schalke und wie ist denn da überhaupt die Situation und wie ändern sich vielleicht irgendwie die Machtverhältnisse, und da gucken wir nachher mal so in einem etwas gröberen Überblick drauf. Dann haben wir aber neben dem Ruhrpott-Spezial auch noch ein International-Spezial, oder man könnte sagen ein Taxiteller, weil wir schauen nämlich dann in der Vorschau auch noch auf den VfL Wolfsburg und Bayern München in der Champions League. Wir haben jede Menge Blitz-News und wir haben auch wieder einen Kackspecht für euch am Ende. Aber ihr kennt das schon, wir sprechen am Anfang der Folge auch immer kurz ein bisschen über unsere Fußballwoche, und da würde ich sagen, fang du doch mal an. Was hat so deine Fußballwoche ausgemacht?
Ich würde es ein bisschen weitergreifen und einfach seit eurer letzten Sendung gucken, weil so das Schönste war eigentlich in dem Zeitraum für mich das DFB-Pokalviertelfinale. Da war ich bei der SGS Essen gegen Bremen an der Hafenstraße vor Ort, da haben wir uns auch getroffen.
Ja.
Schon deshalb ein schönes Erlebnis. Aber auch ansonsten war einfach die Stimmung dort richtig gut. Also ich habe es selten tatsächlich so vibrierend erlebt an der Hafenstraße. Ich hatte das Gefühl, es hatte auch ein bisschen mit den Bremer Fans zu tun, die dafür Stimmung gesorgt haben und die so ein bisschen angesteckt haben, dass das Essener Publikum das nicht auf sich sitzen lassen wollte. Und da war richtig schön was los und war natürlich aus Essener Sicht auch einfach tolles Ergebnis, tolles Erlebnis. Diese Woche habe ich tatsächlich nur Fußball im Fernsehen verfolgt, Fußball der Frauen-Bundesliga, so hier und da so ein bisschen. Ich habe tatsächlich beim Spiel Essen gegen Bayern in der 7. Minute eingeschaltet. Das war nicht so günstig. In der 8. Minute war das Spiel dann vorbeigeführt. Als dann Jackie Meissner nach einer Notbremse vom Platz geflogen ist, war dann aus Essener Sicht ein bisschen frustrierend, sich das mit anzusehen, weil man auch die ganze Zeit mitgelitten hat. Wenn man dachte, das Torverhältnis, das Torverhältnis, um zu sehen, das Torverhältnis.
Ja.
Ansonsten habe ich viel Fußball der Männer geguckt am Wochenende, weil ich auf einer Familienfeier war und das dann so das Ding ist, dann wird mit dem Schwiegervater der VfL Osnabrück verfolgt, wo ich dann immer so tun muss, als hätte ich total im Blick, was die so tun.
Ich glaube, wir haben einige Osnabrück-Fans unter unseren HörerInnen.
Die können mich dann gerne aufklären, weil ich muss mich da fortbilden, sonst kriege ich da Schwierigkeiten im Smalltalk. Und muss mit meinem Sohn dann mitverfolgen, was Gladbach so treibt. Der ist natürlich gerade auch nicht so wahnsinnig glücklich als Gladbach-Fan. Wie war es bei dir?
Ja, also das Bremen-Erlebnis, das hatte ich natürlich auch, das Schöne. Das war auch wirklich sehr, sehr toll. Habe ich eigentlich jetzt auch gar nicht so super viel hinzuzufügen. Es war so ein bisschen so ein Klassentreffen-Feeling irgendwie. Also weil es waren schon auch ein paar ehemalige Spielerinnen da und es ist dann einfach schön. Also es ist dann so eine, man merkt, es ist ein besonderes Spiel, es ist eine besondere Stimmung. Das Ergebnis hat dann am Ende natürlich auch geholfen, aber es war eigentlich vorher schon so eine sehr freudige Stimmung in der Luft. So bei allen hatte ich so das Gefühl, das fand ich sehr, sehr toll. Ja, so ein bisschen das gegenteilige Erlebnis war dann das Spiel gegen Bayern München. Also da haben mir jetzt schon mehrere andere Leute geschrieben, dass sie da auch die Atmosphäre so toll fanden. Und wahrscheinlich, wenn man dann so objektiv drauf guckt oder irgendwie nochmal in den Stream guckt, dann nehme ich mal an, ist es auch so. Für mich persönlich war es halt leider absolut gar nicht so, weil also erstmal muss man sagen, es ist ein neuer Zuschauerrekord gewesen für Essen, also 4.800 und ein paar Zerquetschte waren da, also viele Bayern-Fans, aber auch so viele Leute, die ja jetzt irgendwie weder Bayern-Fan sind noch Essen-Fan sind, sondern dann einfach sich sagen so, oh, das ist irgendwie gerade, Bayern München ist gerade das beste Team in der Frauen-Bundesliga, die möchte ich gerne mal sehen, so, das will ich mir mal angucken. Ist ja auch alles schön und gut. Da sind dann aber halt, man kennt es ja auch von Länderspielen so oder von den sogenannten Highlight-Spielen von anderen Bundesligisten, dass dann da eben auch so die typischen saufenden, sexistisch rumpöbelnden Männergruppen dazwischen sind. Und eine von denen war halt direkt hinter mir. Und ja, also das ging dann irgendwie so erst sehr, sehr harmlos los mit, man redet, hört so an den Gesprächen, die sind halt nicht oft bei Spielen von Frauen und reden dann auch nur über Spieler, also irgendwelche ehemaligen Bundesligaspieler und Vereine und so weiter. Ja, und dann driftete das Ganze dann aber mit dem Laufe der Zeit halt ziemlich krass ab. Und ja, ich möchte das jetzt hier auch nicht wiederholen oder sagen, um welche Spielerinnen es da genau ging. Aber es war halt einfach unangenehm. Und das hat dann so diesen Prozess angestoßen von, okay, ich bin irgendwie definitiv gerade eigentlich nicht die Einzige, die das hört. Aber ich bin irgendwie so in der Runde, wie wir da jetzt saßen, so die einzige Frau. Und dann ist jetzt irgendwie so die unausgesprochene Erwartung, dass wenn irgendwie was gemacht werden soll, dann muss ich jetzt diejenige sein, die sich darum kümmert, so ungefähr. Es war halt auch, ich glaube, einen Tag, nachdem diese ganze Colleen Fernandes-Geschichte in den Medien so groß gelandet war. Also bei mir ist es so, und ich glaube, das geht vielen anderen Leuten so, dass man dann auch nochmal so eine höhere Sensibilität für so gewisse Themen hat oder ja auch irgendwie einfach angespannter ist so. Und das war halt einfach eine ungute Mischung. Und ich war dann auch so ein bisschen überfordert mit der Situation, ehrlich gesagt, weil ja, also es sind natürlich dann schon Ordner im Stadion, aber es waren jetzt nicht so unbedingt der Zuschauermenge angemessen so viel mehr Ordner. Und ich meine, man kennt es vom Fußball der Frauen, dass da sowieso nie viel Sicherheitspersonal unterwegs ist und eigentlich will man das auch nicht. Aber auf andere Art, ich habe dann nämlich später nochmal gefragt, sind das halt die Leute, die man dann in solchen Fällen auch ansprechen soll, also weil die dann auch rausschmeißen dürfen, was ja auch gut ist. Aber ja, also ne, das ist dann so die Frage, so wen sieht man dann überhaupt jemanden und wenn ja, ist es dann ein Mann oder ist es eine Frau? Das hat für mich in der Situation auch eine große Rolle gespielt. Und ja, auch so mit dem Wissen, dass halt in dem Gang eigentlich ja auch sowieso keine Leute stehen sollen. Und so bei nicht so gut besuchten Spielen, sag ich mal, kümmert es irgendwie niemanden. Aber bei größeren machen sie dann schon Durchsagen, dass da niemand stehen soll und setzen es aber nicht durch. Und also da kamen halt einfach irgendwie lauter so Sachen zusammen, wo ich so dachte.
Das heißt,
so,
diese Gruppe, von der du sprichst, stand da in diesem
genau,
Gang.
Okay. Ja, genau. Das ist jetzt auch kein neues Thema, aber ja, ich glaube, das ist halt sowas, wo Vereine einfach nochmal, gerade wenn es so darum geht, wir wollen, dass die Spiele besser besucht sind, das soll immer größer werden, die Kulisse soll immer größer werden und so, wo wirklich sehr, sehr hart drauf geachtet werden muss, dass es Awareness-Konzepte gibt, die dann auch praktikabel sind und greifen. Also ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, mir hätte das in der Situation total geholfen, wenn es sowas geben würde, wie ich das zum Beispiel von Schalke kenne, wo es eine Nummer gibt, die kann man bei WhatsApp, Signal, whatever anschreiben und den Leuten sagen, hier, ich sitze da und da und ich habe gerade das und das gehört und die Leute sehen ungefähr so und so aus und man wird selber gar nicht in die Situation reingezogen, sondern wird dann erstmal von denen so, von diesem Awareness-Team, das das beantwortet, sowieso betreut und dann kann man halt eben gucken, was kann man machen, was ist gerade angemessen und so weiter. Ja, also das war schwierig und weil ich weiß, dass es an anderen Standorten auch schon andere Leute in ähnlichen Situationen sehr beschäftigt hat, wollte ich das jetzt hier auch einfach mal teilen, auch wenn das eine nicht so schöne Geschichte ist, weil ich einfach denke, dass das ein Thema ist, das halt diese Liga gerade ja extrem beschäftigt, so und wo man dann auch so, weil ja alles immer so schön und glatt und hype-mäßig sein soll, das nicht so gerne drüber redet, dass es halt auch eine negative Seite davon gibt, dass halt das Publikum so wächst.
Ja, und gerade im Zuge der Colleen Fernandes Geschichte sind wir ja dann auch bei dem Punkt, dass man sich eigentlich wünschen würde, dass die Männer um einen rum dann den Mund aufmachen.
Ja.
Dass man dann nicht als einzige Frau diejenige ist, die das Gefühl hat, ich muss da jetzt was tun, aber ich fühle mich in der Situation eventuell auch bedroht.
Ja.
Und traue mich da gar nicht alleine. Ja.
Das ist dann nämlich auch noch sowas, was dann so dazu kommt, dass man dann, also, oder ich jetzt viel mehr, weil ich dann viel in den sozialen Medien ja auch dazu gelesen habe, oder man dann irgendwie guckt, wie verhalten sich jetzt Leute dazu, wie äußern sich Leute dazu, und dann sieht man eben so diese, ja, also entweder Leute, die absolut sich gar nicht dazu verhalten und nichts schreiben, oder halt auch so Leute, wo man irgendwie so denkt, okay, das wirkt jetzt auch so ein bisschen wie, ich schreibe das jetzt mal, damit es gut aussieht, aber ich lasse dem jetzt keine weitere Reflexion folgen oder keine Handlung oder so. Und das ist sowas, was dann auch natürlich noch so dazu führt, obwohl das nicht dieselben Personen sind in den jeweiligen Situationen, also einmal das online und einmal das im Stadion jetzt bei der konkreten Situation, dass man oder ich dann halt einfach sich auch so ein bisschen angestachelt gefühlt hat von wegen so, meh, es ist alles ganz, ganz fürchterlich. Ja. Aber dann würde ich sagen, wenn wir jetzt ja sowieso schon bei der SGS waren, bleiben wir doch mal direkt da und kommen mal zu unserem ersten Themenschwerpunkt und steigen wir mal ein. Und ja, ich glaube, es macht sehr viel Sinn, einfach mal mit der sportlichen Situation anzufangen. Es ist knallharter Abstiegskampf, eigentlich so ziemlich von Beginn der Saison an. Und wir haben das ja hier im Podcast auch so ein bisschen begleitet, die verschiedenen TrainerInnenwechsel, die es da gab. Jetzt ist inzwischen schon seit einer Weile Helene Jacques die neue Cheftrainerin, also so ziemlich seit dem neuen Jahr eben. Was sind denn so deine Eindrücke davon, was jetzt dieser TrainerInnenwechsel nochmal ausgemacht hat oder wie sich ja unter ihr Dinge entwickelt haben oder vielleicht auch nicht entwickelt haben, so ganz offen formuliert?
Jetzt rein faktenbasiert ist sie jetzt seit 7 Spielen, glaube ich, Cheftrainerin bei der SGS. 4 Niederlagen, 3 Unentschieden. Das ist theoretisch okay in dem Rahmen, in dem es vorher gelaufen ist.
In der Liga, muss man dann noch dazu sagen, ne?
Genau,
den Pokalsieg in der Liga ausgespart. Mhm.
Allerdings, was ich besorgniserregend finde, ist dann, dass dann halt solche Spiele wie das gegen den HSV nicht gezogen werden, wo irgendwie eigentlich klar ist, dass eigentlich musst du das gewinnen.
Ja.
Und dazu kommt halt ein wirklich grausames Torverhältnis, das einfach dazu führt, dass man auf den HSV jetzt praktisch 3 Punkte Rückstand hat, aber wenn du das Torverhältnis mit einrechnest, sind das eigentlich de facto 4 Punkte, die man aufholen muss. Und das ist natürlich bei der Menge an Spielen, die noch ausstehen, eine echt schwierige Nummer. Und was die spielerische Entwicklung unter Helene Jacques angeht, finde ich es tatsächlich noch relativ schwierig zu beurteilen. Also man sieht schon, dass sie Dinge ändert und gerade im Spiel gegen Bremen war es ja auch sehr deutlich, dass da wirklich ein Matchplan dahinter war, der am Ende auch funktioniert hat. Also der sich mir tatsächlich bei der Aufstellung erstmal nicht erschlossen hat spontan. Also ich habe die Aufstellung gesehen und habe gedacht, um Himmels Willen, jetzt stellen sie sich komplett mit allen Mann hinten rein. Das kann ja nicht funktionieren und das war ja dann in der Umsetzung überhaupt nicht so.
Ja.
Das fand ich schon interessant als taktische Idee. Weil jetzt die letzten 2 Spiele sind natürlich, also gerade Hoffenheim, da war ich schon enttäuscht, was das Spiel anging. Da hatte ich ehrlich gesagt von der SGS mehr erwartet. Wie ist es bei dir im Moment?
Ja, es meandert schon auch ähnlich so sehr hin und her, würde ich mal sagen. Also ich finde, dass man den Spielerinnen schon anmerkt, dass sie nochmal so eine zusätzliche Schippe Selbstbewusstsein bekommen haben. Also den Eindruck hatte ich vorher auch schon bei Wismann, dass es da nochmal so einen ordentlichen, wie so eine Erleichterung eigentlich gab. Und ich fand, dass es jetzt, obwohl dann die Zusammenarbeit da zwischen ihr und dem Team offensichtlich gut war, dass es jetzt schon auch nochmal ein Stückchen besser geworden ist, vielleicht auch, weil eben diese Winterpause dazwischen lag. Und dass es zwischendurch jetzt häufiger mal so Phasen gibt in den Spielen, wo ich sagen würde, okay, das sieht jetzt auch irgendwie ja so nach Fußball aus. Also klar, am Anfang fand ich, als sie übernommen hat, Helene Jacques, da war es schon sehr so, okay, erstmal hinten reinstellen, Mauern, Sicherheit gewinnen. Und da war meine Sorge so ein bisschen, oh, wenn sie das jetzt die ganze Saison nur so machen wollen, dann wird es wahrscheinlich nicht reichen, weil man muss halt blöd gesagt, Tore schießen, um im Fußball irgendwas zu gewinnen. Und gerade wenn du unten drin hängst, dann gibt es ja oft so diese Versuchung zu sagen, so, nee, wir spielen jetzt hier nur auf Sicherheit. Und das ist aber aus meiner Sicht eigentlich ein Fehler, weil ja man eben ja aktiv gucken muss, dass irgendwie Punkte reinkommen. Und so diesen Umschwung, den hat es dann ja schon gegeben, also dass man gemerkt hat, okay, sie versuchen jetzt aktiver zu sein und auch mehr von sich aus tatsächlich so zu Torchancen zu kommen. Es funktioniert halt nur leider nicht immer so richtig gut oder ist nicht so effizient. Und ja, da ist dann jetzt die Frage, ob es schnell genug noch geht, bis zum Ende der Saison da diese Entwicklung weiterzumachen, dann eben zu Toren und dann hoffentlich auch zu Punkten zu kommen. So, ich bin sehr, sehr skeptisch, muss ich leider sagen. Einfach wie die Tabellensituation jetzt ist und weil ich einen etwas besseren Eindruck vom HSV habe. Tatsächlich, ich finde, die sind ja sowieso schon nicht schlecht gestartet in der Saison und haben sich dann aber zu erwartendermaßen ja auch nochmal ein Stück gesteigert und wirken eigentlich sehr gefestigt so. Und das ist halt so das, ne? Man muss irgendwie einerseits als Team, als SGS Essen auf die eigenen Leistungen gucken und schauen, dass man selber punktet, aber man schafft es halt eben nicht mehr komplett aus eigener Kraft. Und dann muss man darauf hoffen, dass Hamburg genug Sachen liegen lässt. Und das sehe ich gerade ehrlich gesagt nicht so richtig. Weiß nicht, wie dir das geht.
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also Hamburg hat natürlich in der Winterpause nochmal ordentlich nachgelegt, was den Kader angeht. Und auch gut nachgelegt. Also da funktioniert eben auch vieles. Viele der Spielerinnen spielen auch direkt an der ersten Elf. Was ich ein bisschen kritisch sehe bei Hamburg, dass ich das Gefühl habe, dass sie aber auch eine gewisse Abhängigkeit von bestimmten Spielerinnen haben. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie das Hamburger Spiel aussieht, wenn Lotta Friede, warum auch immer, ausfallen sollte. Die Abhängigkeit sehe ich so stark bei Essen im Moment nicht von einzelnen Spielerinnen. Das ist natürlich im Umkehrschluss aber auch so, dass das eben auch bedeutet, bei Essen ragt gerade keiner raus.
Ja, beziehungsweise würde ich...
Jedenfalls nicht in der Offensive.
Ja, beziehungsweise würde ich dem fast entgegenhalten. Es gibt diese Abhängigkeit schon, aber das sind dann eben die Spielerinnen, die sowieso die ganze Zeit verletzt waren und teilweise auch noch sind. Also ich meine, Beke Sterner kann jetzt inzwischen wieder spielen, aber ich glaube, dass sie ja einfach so drei Viertel der Saison ungefähr ausgefallen ist. Das war
Also was ich meinte, waren tatsächlich die Spielerinnen, die aktuell auf dem Platz stehen können. Beke Sterner ist jetzt wieder dabei, aber auch erst so kurz, die ist natürlich auch noch nicht bei 100% der langen Ausfallzeit.
Nee, aber eine Lilly Porcella, also ich glaube dass man die halt nicht ersetzen kann, das ist irgendwie logisch. Aber ja, gleichzeitig dann auch so ein bisschen der Knackpunkt der Saison irgendwie auf eine Art und Weise. Womit wir dann ja auch schon beim Thema Ausfälle wären. Ich habe die beiden ja jetzt genannt. Es gab dann zwischendurch in der Saison, das hast du hier auch nochmal mit aufgelistet, aber ja auch noch andere Spielerinnen, die immer wieder mal ausgefallen sind oder zwischendurch mal so längere Phasen hatten, ja, wo man einfach nicht so besonders viel von ihnen gehört hat. Jana Feldkamp zum Beispiel, die ist jetzt auch wieder mit dabei, aber da hatte man irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen größere Hoffnungen, so dass sie einen größeren Einfluss auf die Spielzeit nehmen kann, oder?
Ja, also ich habe das, als sie verpflichtet worden ist, schon so verstanden, dass sie eigentlich die Stabilität im Mittelfeld herstellen sollte, also dafür sorgen sollte, dass das defensiv abgesichert ist und gleichzeitig Impulse nach vorne geben soll. Das habe ich diese Saison eigentlich noch nicht gesehen von ihr. Man muss aber auch sagen, sie stand überhaupt nur 12-mal im Kader. Also da war halt auch ständig irgendwas, wobei ich jetzt auch nicht weiß, welche Art von Verletzung oder welche Hintergründe es hatte. Aber sie hat auch einfach, ist auch einfach sehr, sehr viel ausgefallen und konnte die Rolle, warum auch immer, die ihr zugedacht war, sicher nicht ausfüllen.
Ja. Ich glaube, sie hatte zwischendurch was mit dem Knie, ist sowas, das ich gehört habe, aber ja, Cassandra Pozzi hast du auch noch aufgeführt. Erst zwei Spiele über 90 Minuten. Fällt auch, glaube ich, immer noch aus, oder? Also sie hatte oder hatte so ein Ödem irgendwo, hieß es mal vom Verein, ein Knochenödem. Und das ist halt sowas, das kann einigermaßen schnell vorbeigehen, aber es kann sich eben auch lange hinziehen. Und das ist jetzt dann so der letztere Fall dieser beiden Möglichkeiten.
Ja, also sie war seit dem 12. Spieltag nicht mehr im Einsatz. Ich glaube, sie stand dann einmal noch im Kader. Ja, aber hat nicht mehr gespielt und war auch oft gar nicht dabei. Hm. Und ja, das kriegt man, glaube ich, mit dem Kader einfach nicht kompensiert. Dafür ist die zweite Reihe dann nicht stark genug, um zu sagen, das ersetzen wir dann in der gleichen Qualität.
Ja, es war von Anfang an, fand ich, auch ein sehr kleiner Kader, also wo eigentlich auch so absehbar war, so es darf nichts oder nicht viel passieren, dann wird's halt direkt eng. Kommuniziert wurde das dann vom damaligen Trainerteam immer so, dass man sich bewusst dafür entschieden habe, damit die Wege aus den Jugendteams nach oben möglichst einfach und kurz sind. Aber ich halte das ehrlich gesagt für schön Rednerei. Ja, dass es da einfach an anderen Stellen dann gefehlt hat, so, weil ich meine, ausbilden und irgendwie mal jemanden hochziehen und beim Training mitmachen lassen oder so oder einfach mal reinwerfen, wenn die Situation in der Tabelle vielleicht auch nicht so eng ist, geht immer, wenn man es möchte. Und ja, die Situation ist jetzt sportlich einmal sehr, sehr angespannt und das bedeutet dann aber ja für Vereine auch immer, sie müssen zweigleisig planen, weil sie nicht wissen, was ist. Und jetzt sind wir aber schon in der Phase der Saison, wo man eigentlich schauen muss, was macht man, ne? Also kann man in der ersten Liga weiterspielen oder geht's in die zweite Liga? Mit wem kann man verlängern? Wen kann man vielleicht verpflichten? Welchen Jugendspielerinnen gibt man eventuell Profiverträge? Und da sind jetzt ja auch schon einige Entscheidungen gefallen. Sehr viele sind auch noch offen. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass man dann ja auch vor kurzem Daniel Kraus vorgestellt hat als neuen sportlichen Leiter, der tatsächlich auch sofort angefangen hat. Also war zwischenzeitlich bei, also ist ja ein ehemaliger Trainer der SGS Essen von 2016 bis 2019, war hier auch sehr erfolgreich und weil er dann so erfolgreich war, ging es dann eben weiter zum SC Freiburg, war dann zwischendurch Leiter der Nachwuchsabteilung beim VfL Wolfsburg und zuletzt eben Trainer von Wolfsburg 2. Und ja, ist da jetzt mitten in der Saison losgeeist worden, was ja schon auch erstmal bemerkenswert ist. Und ja, wie bewertest du die Entscheidung oder so diese Gemengelage mit den offenen Verträgen oder auslaufenden Verträgen?
Ja, also ich glaube, es ist eine unglaublich schwierige Lage. Also ich halte es für richtig, erstmal, dass man einen sportlichen Leiter engagiert, dass man jetzt wieder jemanden hat auf dem Posten. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ist, funktioniert das, jemanden zu nehmen, der ja auf dieser Position keine Erfahrung hat, soweit ich weiß. Also er war doch bisher immer Trainer. Oder war er jemals in einer ähnlichen Position?
Wäre mir jetzt nicht bekannt, wobei natürlich so ja Nachwuchsabteilungsleiter auch so ein bisschen in so eine Richtung geht. Also da schaut man dann ja auch, wen gibt es so bei anderen Vereinen oder Verbänden, die man vielleicht irgendwie zum eigenen Club locken kann oder so.
Ja, also ich habe mit viel Interesse damals die Pressemitteilungen gelesen, als er engagiert worden ist und konnte dem aber nicht entnehmen, was sind seine konkreten Aufgaben, also wie ist es abgegrenzt? Wie grenzt sich das zum Trainerinnen-Team ab, was er tut? Wie grenzt sich das zu den Aufgaben von Florian Zeutschler ab, von dem er ja wahrscheinlich einiges übernehmen wird, was ja auch Sinn macht, wenn man bedenkt, dass Florian Zeutschler inzwischen ja auch Zusatzaufgaben
ja
hat, die sicher auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen ist es bestimmt eine absolut richtige Entscheidung, diesen Posten zu besetzen. Halte ich auf jeden Fall für richtig. Halte ich auch für richtig, das jetzt zu machen. also früher wäre wahrscheinlich noch besser gewesen, aber spätestens jetzt das zu tun und nicht zu warten, bis die Saison zu Ende ist, halte ich auch für vollkommen richtig. Weil du hast ja auch aufgeführt, wie viele auslaufende Verträge es da gerade gibt. Also ich lese hier Flachfürst, Terhorst, Lilly Porcella, Kowalski, Debitski, Plattner, Meier, Lukassen. Da sind ja auch definitiv Spielerinnen dabei, bei denen ich nicht annehme, dass die mit in die zweite Liga gehen wollen, wenn es denn dahin gehen sollte. Von daher wird Daniel Kraus da gerade, glaube ich, gut zu tun haben. Und da sind ja auch die ersten Neuverpflichtungen jetzt aus Österreich schon verkündet zur neuen Saison. Selina Albrecht vom SCR Altach und Anna Wirnsberger, Sturm Graz, also beide aus Österreich. Beide für die Abwehr, auch die beiden Jugendspielerinnen, die jetzt einen Profivertrag bekommen, sind für die Abwehr. Also die Abwehr hat man schon mal ausgerüstet. Aber er wird sich natürlich weiter umgucken müssen. Und ich stelle mir das gerade schwierig vor, die Gespräche, weil da Leute mit Potenzial für weiter oben davon zu überzeugen, jetzt in Essen zu unterschreiben, ist natürlich schwierig, wenn ich nicht weiß, in welcher Liga lande ich am Ende.
Ja, genau. Und bei Neuzugängen macht man das in der Regel ja auch nicht so, dass man dann sagt, der Vertrag beinhaltet eine Option und wenn es die zweite Liga wird, dann wechselst du nicht zu uns. Also, oder wenn, dann würde man sowas halt überhaupt nicht öffentlich ankündigen oder so, sondern halt nur dann, wenn feststeht, dass der Wechsel zustande kommt. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, also weil mich das jemand gefragt hat, dass die beiden Neuzugänge, die schon bekannt gegeben wurden, dann auch ligaunabhängig kommen werden und das auch bei den beiden Jugendspielerinnen so ist. Bei Verlängerungen, ja, da gibt es das manchmal, dass man eben sagt, so man verlängert, der Verein möchte natürlich eigentlich, dass dann irgendwie drinsteht, der Vertrag gilt auch im Falle des Abstiegs, der Berater oder die Beraterin und die Spielerin möchten das vielleicht nicht. Und manchmal gibt es das dann, dass man sich da auf eine Klausel einigt, aber eigentlich dann auch nicht, wenn man in der Situation ist, wie es jetzt ist, also dass der Vertrag auslaufend wäre im Sommer, sondern das macht man dann eigentlich so mit Blick auf irgendwie so zukünftige nächste Jahre, während die Situation gerade noch nicht so heikel ist. Sonst lassen sich da eigentlich die meisten Leute nicht drauf ein, ist so meine Erfahrung. Von dem her, ja, gehe ich auch mal davon aus, wenn es zum Abstieg kommen sollte, dass es dann ein ziemlich krasser Umbruch werden würde und ja, einfach auch noch viel mehr Spielerinnen wahrscheinlich aus der Jugend, eventuell auch aus der zweiten hochgezogen werden würden und man dann eben guckt, okay, wen kann man mit Zweitliga-Erfahrung oder vielleicht irgendwie so ein bisschen niedrigerer Erstliga-Erfahrung irgendwie zum Verein holen, um dann nochmal zu gucken, dass man nochmal einen Wiederaufstieg schafft, weil ich glaube, wenn, ja, dann müsste man auch versuchen, den direkt zu schaffen. Sonst ist nämlich irgendwann der Zug dann auch abgefahren, weil man sich in der zweiten Bundesliga nicht so gut finanzieren kann. Ja, ich ja, sehe das sehr, sehr ähnlich wie du mit der Verpflichtung von Daniel Kraus. Bin mal sehr gespannt, was da so bei rauskommt. Ich glaube, ja, dass es nicht ganz uninteressant ist wahrscheinlich, dass er im Besitz der UEFA Pro-Lizenz ist, also weil die hat ansonsten gerade niemand in dem Trainerinnen-Team, also Helene Jacques arbeitet daran, die zu haben. Aber es gibt damit dann jetzt eben auf dem Papier wieder eine Person im Verein, die diese Lizenzanforderung erfüllt. Ich glaube, das war vielleicht auch ein, also vielleicht nicht der größte Faktor, aber ein Faktor bei dieser ganzen Sache, könnte ich mir vorstellen.
Ist das denn so, reicht es auch, wenn er nicht im Trainerinnenstab ist? Also ist das unabhängig davon, es muss einfach nur jemand im Verein diese Lizenz haben oder muss man dann offiziell jemanden zum Cheftrainer ernennen?
Offiziell musst du dann beim DFB als Cheftrainer gemeldet sein. Da wäre jetzt die Frage, wie das so ist. Also weil vorher bei der Konstellation, die wir hatten, da war das ja dass öffentlich immer gesagt wurde, Robert Augustin ist der Trainer, aber offiziell war er halt eigentlich der sportliche Leiter. Und Thomas Gerstner war derjenige mit der Lizenz und war offiziell der Trainer, aber wurde halt öffentlich nicht immer unbedingt so vorgestellt, also weil Medien das auch oft verwechselt haben und das dann so ein bisschen verschwommen war. Und ich glaube, dass zum Beispiel so bei diesen Interviews, die dann im Rahmen der Spieltage gemacht wurden, wo dann irgendwie gesagt wird, so von Magenta oder The Zone, whatever, wir wollen aber hier mit dem Trainer sprechen, dass dann am Anfang das schon auch immer so ein bisschen die Frage war, okay, wer kommt denn da jetzt dahin und so. Mhm. Ja, war jetzt einfach so ein Spekulatius von mir, weil mir das aufgefallen ist, als ich nochmal über ihn nachgelesen habe. Mhm. Ja, ich würde sagen, oder? Also wenn du nicht noch irgendwas zu ergänzen hast zur Lage bei der SGS.
Das Ruhrgebiet ist ja noch größer.
Schreiten wir mal voran und gehen immer eine Liga niedriger und schauen erstmal auf die zweite Bundesliga. Da spielt nämlich der VfL Bochum, sind letzte Saison als Aufsteigerin am Ende der Spielzeit im Tabellenmittelfeld gelandet. Und danach sieht es auch dieses Mal sehr stark aus. Also sie haben einen komfortablen Abstand nach unten und aber den fast genauso großen Abstand auch nach oben. Also da wird sich wahrscheinlich nicht mehr so viel tun, liegen aktuell auf Platz 6. Was ich ganz schön und interessant finde, ist, da hatte ich auf der Bolz-Tribüne ja auch schon mal drüber geschrieben, dass sie Anfang der Saison, also nicht direkt mit dem ersten Spieltag, weil das da noch nicht ging, aber dann sehr, sehr bald ins Lohr-Heide-Stadion in Wattenscheid umgezogen sind. Und da jetzt einfach für die Frauen so eine richtige Heimat haben. Also sie haben vorher ja immer auf so einem Trainingsplatz neben dem Ruhrstadion gespielt. Und das war schon auch okay, aber es ist halt einfach nicht, ja, weiß ich nicht, ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn du so ein richtiges kleines Stadion irgendwie so deine Heimat nennen darfst. Auch so als Fan kann ich mir vorstellen. Ich war jetzt ein paar Mal in eine journalistischer
Mission.
Oh je. Ja, aber jedenfalls beruflich vor Ort so und finde es da immer ganz cool. Und mir ist aufgefallen, dass sie, weil sie jetzt natürlich die Leute auch so ein bisschen an diesen Ort bekommen müssen, vermehrt so Aktionen gerade machen, um da das Publikum aufzubauen und sich auch so ein bisschen so ein Stammpublikum aufzubauen. Also zum Beispiel gab es irgendwie eine Aktion, da haben sie ganz viele Grundschulen eingeladen und da ganz viele Tickets verteilt und dann waren wirklich ganz viele Grundschulklassen mit den Lehrerinnen und Lehrern da, finde ich irgendwie eine schöne Idee. Und ja, also historisch ist es auch deswegen interessant, weil der VfL Bochum in der Vergangenheit seine Frauenabteilung das erste Mal ja quasi dadurch gegründet hat, dass man mit zwei Vereinen da zusammengegangen ist. Und einer davon war dann eben im Laufe der Zeit die SG 99 Wattenscheid, von der man das Spielrecht übernommen hat, um eben direkt ein bisschen höher spielen zu können. Und gleichzeitig ging es Wattenscheid finanziell, wie ihr vielleicht wisst, zu der Zeit so allgemein nicht so gut. Also war man da auch froh, das abgeben zu können. Und dann gab es zwischenzeitlich beim VfL mal eine Weile keine Frauenabteilung und die wurde dann aber irgendwann wieder neu gegründet. Genau. Und ja, jetzt ist es so, dass sie eben mit relativ gutem Dampf in der zweiten Liga angekommen sind, aber da gerade so ein bisschen stagnieren und vor der Saison schon mehrere Kaderspielerinnen an Schalke in der Westfalenliga verloren haben. Was sowas ist, ja, das kann man dann, finde ich, so Schalke und Dortmund, da kommen wir gleich zu, schon beiden so ein bisschen ankreiden bei dem, was sie nämlich sich selber als Mission mal ausgegeben hatten und wie sie dann aber handeln. Dortmund vielleicht noch mehr als Schalke. Und gleichzeitig zeigt es für mich aber auch so ein bisschen, dass dann beim VfL ja irgendwie so die Voraussetzungen fehlen, um dann so Spielerinnen zu sagen, ja, was willst du denn jetzt aber in der tiefen Liga? Also wir sind hier in der zweiten Bundesliga, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen besser für deine Karriere oder so, bleib doch einfach hier. Also da fehlt es dann anscheinend irgendwie an Ressourcen. Es muss ja auch nicht immer nur Geld sein, es kann ja auch Trainingsressourcen sein, wie so die Bedingungen sind. Ja, und dann
wie so als Ruhrpott-Romantiker ganz platt gefragt, läuft da auch so viel Grönemeyer wie bei den Männern oder? Ja. Wie ist so deine Erfahrung?
doch, also Bochum wird da vor den Spielen schon gespielt.
Hervorragend, also. Ich bin dabei.
ja, ich würde sagen, wir ziehen mal weiter zum ersten FFC Recklinghausen 2003. Wie man dem Kürzel FFC entnehmen kann, ist es ein unabhängiger Frauenverein, so ähnlich wie das damals beim FFC Frankfurt auch war, Frauenfußballclub. Die spielen in der Regionalliga West und haben das Stadion Hohenhorst, was auch ein sehr schöner Name ist für sich. Und ja, es ist ein bisschen traurig, aber schon in diesem Bereich der Fußballpyramide fällt es sehr auf, dass man da so einen, ja, so einen Frauenfußballverein hat. Also ohne eine größere Männerabteilung. Die personell ganz interessant. Die Schwester von Sjoerke Nüsken spielt im Verein. Die hat ja ganz lange tatsächlich keinen Fußball gespielt, weil sie so eine schwere Verletzung hatte. Irgendwann mal, dass sie aufgehört hat. Und hat dann aber nach mehreren Jahren, das ist auch noch gar nicht so lange her, zuletzt da ihr Comeback gegeben im Fußball, spielt da jetzt. Und ich finde immer ganz spannend, also ich habe Recklinghausen tatsächlich jetzt schon ein paar Mal gesehen, weil es da so Kreispokalbegegnungen gab, die mich interessiert haben, dass sie dann immer wieder mal so Nationalspielerinnen bei sich im Kader haben von Fußballnationen, ja, die jetzt im Fußball der Frauen nicht ganz so groß sind. Also zum Beispiel Kroatien, die Torhüterin Carlota Sesjak spielt für sie im Tor und in Kroatien ist in der Nations League C. Und das finde ich schon, also so für Regionalliga und ein Verein, der sich dann ja auch irgendwie finanzieren muss, schon erstmal so eine ganz spannende Geschichte dann tatsächlich auch immer so zu sehen, wen sie da so auf dem Feld haben.
Mhm.
Ja, und Recklinghausen hat jetzt aber in der Liga zuletzt eine ziemlich heftige Abreibung bekommen vom BVB. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen was zu den Dortmunderinnen erzählen?
Ja, Dortmund hat sich ja den langjährigen Trainer der SGS geangelt. Zu deinem Leidwesen, nehme ich mal an.
Ich habe nur schon ungefähr 5-mal wahrscheinlich drüber geredet.
Ja, ja. Musst du auch gar nichts zu sagen. Wir nehmen das jetzt einfach mal so als Fakt hin. Markus Lügner trainiert die BVB-Frauen in der Regionalliga West. Die spielen im Stadion Rote Erde. Mag ich persönlich gerne.
Mhm.
Bin ich gerne zu Besuch. Gefällt mir gut, wie so eine kleine Burg.
Ja.
Meine Jungs sind da auch immer ganz begeistert, wenn wir da hinfahren. Ja, und der BVB hat Anfang der Saison mehr Schwierigkeiten gehabt, als man, glaube ich, so in der breiten Öffentlichkeit erwartet hatte, weil irgendwie war ja so ein bisschen die Idee, die marschieren jetzt einfach mal von unten nach oben durch und da kommt jetzt nicht mehr viel dazwischen. War so die Außenwahrnehmung für mich. Und dann war es aber so, dass der BVB bereits am zweiten Spieltag das Hinspiel bei Köln 2 mit 4-3 verloren hat. Und dann am 5. Spieltag, was ziemlich dumm gelaufen ist, da hat man nämlich eigentlich 3-0 gegen den SV Deutz gewonnen und den Sieg hinterher aber am grünen Tisch aberkannt bekommen, weil der BVB Sarah Ito eingesetzt hat, eine Mittelfeldspielerin, die allerdings nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Und das ist nicht erlaubt. Deshalb wurde das dann im Nachhinein als 0-2 Niederlage des BVB gewertet. Und diesen verlorenen Punkten ist der BVB dann eigentlich hinterhergelaufen bis zum Sonntag jetzt.
Mhm.
Da hat dann Köln 2 gegen Arminia Bielefeld verloren mit 1-4. Und jetzt hat der BVB die Chance, wieder aus eigener Kraft aufzusteigen, weil aktuell haben die noch ein Spiel weniger gespielt, sind 3 Punkte jetzt, glaube ich, noch. Mhm. Hinter Köln 2, weil sie parallel zu der Niederlage von Köln eben 6-0 gegen Recklinghausen gewonnen haben. Und jetzt sieht es wieder ganz gut aus dafür, dass Alexandra Popp vielleicht nicht in der Regionalliga West antreten muss nächstes Jahr. Ja, also die sind jetzt eigentlich wieder im Plan, würde ich sagen. Also so, wie man sich das vor der Saison vorgestellt hat. Was mich überrascht hat, ich habe das Spitzenspiel gegen Köln, also das Rückspiel im Stream mir angeguckt. Das war Anfang Dezember und ich fand, da hat der BVB ziemlich Nerven gezeigt. Das war eigentlich so das Spiel, wo man gesagt hat, das müssen wir jetzt gewinnen, damit wir da oben das wieder wettmachen. Und die sind über ein 1-1 nicht rausgekommen und haben auch wirklich nicht gut gespielt in dem Spiel.
Ja, also ich meine, es ist ja auch so, dass man nicht nicht schneller wachsen kann, als man wachsen kann. Also ich meine, natürlich kann man eine gewisse Entwicklung vorantreiben mit guten Spielerinnen, die zum Teil halt besser sind als die Liga und irgendwie sicherlich auch sehr guten Bedingungen und so weiter. Aber so einen gewissen Lernprozess mit so einem Druck umzugehen und so einer Öffentlichkeit, die da jetzt ja auch immer mehr dazukommt, das muss man ja auch erstmal lernen, glaube ich, damit umzugehen. So, ne? Also es war ja so, dass als die Abteilung gegründet wurde, da gab es, glaube ich, am Anfang halt irgendwie so sehr viel Interesse, so in der lokalen Presse und aber auch überregional, weil dann so, oh, der BVB kommt jetzt und dann so, ja, aber die fangen ganz unten an, genauso wie Schalke halt ein Jahr vorher. Und jetzt haben sie sich halt so nach und nach hochgearbeitet. Es gab jetzt ein paar Mal diese Derbys gegen Schalke und jetzt halt eben diese spannende Situation da in der Regionalliga West. Und auch, also es ist, BVB-Fans mögen diese Geschichte bestimmt nicht mit Deutz, aber wenn man das Leuten erzählt, die das noch nie gehört haben, das ist ja ein gefundenes Fressen, weil es einfach so unterhaltsam ist, so was für komische Blüten der Fußball und die Fußballregularien manchmal treiben können. Und ja, also da kommt dann halt irgendwie so eine Aufmerksamkeit rein. Das kennen, glaube ich, viele von den Spielerinnen auf die Art nicht so. Und das ist dann, glaube ich, ein ganz anderer Druck. So kann ich mir vorstellen.
Das war zumindest das Gefühl, dass ich aus diesem 1:1 dann gegen Köln mitgenommen habe, dass das wahrscheinlich wirklich eine Druckfrage war. Einfach so dieses, wir müssen jetzt und alle erwarten auch irgendwie, dass wir das Spiel ziehen. Weil ich den BVB im DFB-Pokal zum Beispiel auch gegen Bayern gesehen habe, wo die natürlich völlig ohne Druck waren, weil es war ja klar, kein Mensch erwartet, dass sie das gewinnen. Die haben das auch nicht gewonnen. Die haben 2-0, glaube ich, verloren, das Spiel gegen Bayern.
Ja,
es ist nicht so hoch ausgefallen, wie man erwartet hat. Ich kann es jetzt nicht mehr beschwören, was das Endergebnis war.
Ich weiß es gerade auch nicht, weil ich es nicht sehen konnte. Ich war da irgendwo.
Ja, ich war mit zwei meiner Jungs im Stadion. Und das war einfach ein Spiel, bei dem ich das Gefühl hatte, da gehen die halt entspannt ran. Und das haben die wirklich gut gemacht. Aber da war eben auch nicht der Druck. Da waren keine Erwartungen. Da war einfach nur, ja, ich meine, jetzt kommt Bayern München. Was soll da schon bei rauskommen?
Ja.
Und ja, da hatte ich das Gefühl, das tut ihnen halt gut, wenn sie eben nicht in dieser Favoritenrolle sind. Und das ist ja auch verständlich.
Ja, auf jeden Fall. Bielefeld, um das vielleicht einmal noch kurz zu ergänzen, ist übrigens gerade auf dem dritten Tabellenplatz. Also das sind auch so die einzigen, die vielleicht auch noch so Chancen dazu haben, da oben ja jetzt zu ärgern. Also jetzt haben sie erstmal Köln 2 geärgert, aber theoretisch, also das ist die Dortmund spielt noch gegen Bielefeld, gegen Köln 2 hatten sie ja schon beide Spiele, aber das ist eben so ein direktes Duell da an der Tabellenspitze, das auch nochmal kribbelig werden könnte, vielleicht so für die Zukunft. Ja, jetzt haben wir über Ralf Kellermann, Mara und ich in unserer vorletzten Folge schon etwas ausführlicher gesprochen. Da stand allerdings noch gar nicht fest, dass er zu Dortmund gehen würde. Da haben wir nämlich noch munter geraten, wohin ihn sein Weg führen könnte. Und dann war Dortmund, also das wurde dann, glaube ich, so ein paar Tage danach publik. Das war dann schon ein ziemlicher Knaller, oder?
Ja, ich würde auch lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, ich wäre davon ausgegangen, dass er da hingeht. Aber lustigerweise zu dem Zeitpunkt, als verkündet wurde, er verlässt den VfL Wolfsburg, hatte Alexandra Popp ja schon sehr offensiv mit dem BVB geflirtet, auch schon über einen längeren Zeitraum. Und ich weiß, dass ich an dem Tag den Witz gemacht habe. Ja. Na, wo geht er denn hin? Er geht, na klar, er geht mit Alex Popp zum BVB. Aber ja, ich gebe zu, es war ein Witz.
Ja,
ich war dann auch überrascht, dass er das wirklich macht.
Das kann ich bezeugen, dass das so war. Ja, und dass Alexandra Popp dann zum BVB geht, da haben eigentlich alle dann auch so ziemlich mit gerechnet, als da dann klar wurde, okay, sie wird den Vertrag nicht verlängern, so, und dann, ja, war es irgendwie keine große Überraschung mehr, als dann da ein bisschen später die Meldung kam. Ja, ist für sie persönlich wahrscheinlich halt schon ein cooler Move, so erstmal bei dem Verein der Träume tatsächlich dann noch spielen zu können, so gegen Ende der Karriere, und zu gucken, was da dann irgendwie noch so geht, was man da noch so mit bewirken kann. Vielleicht dann da ja auch tatsächlich im Nachgang irgendwie eine andere Funktion noch übernehmen zu können. Könnte ich mir so vorstellen.
Ja, bin ich auch gespannt, wobei ich irgendwie im Hinterkopf habe, dass sie zumindest früher immer gesagt hat, Trainerin könnte sie sich eigentlich nicht vorstellen, aber das mag ich auch falsch abgespeichert haben.
Ja, und ich meine,
aber gibt ja auch andere Funktionen im
genau,
Verein.
Genau, genau. Also ja, es kann mir schon auch vorstellen, dass sie vielleicht eine Zeit lang dann mal keine Lust hat auf Öffentlichkeit und so, aber ich meine, wer weiß. Ja. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ist an dieser Stelle natürlich auch sehr wichtig, nochmal zu erwähnen, dass Mara ein Buch über und mit Alexandra Popp geschrieben hat, eine Biografie. Genau, die gibt es inzwischen in einer zweiten verlängerten Auflage. Also vielleicht dann an der Stelle interessant für einige BVB-Fans.
Ja, ich kann es empfehlen, ich habe es gelesen.
Ja, die sich da schon mal vorbereiten wollen. Ja, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, es gab Medienberichte, und es ist auch vom Verein bestätigt, dass es das Trainingszentrum geben soll. 15 Millionen, die da ausgegeben werden sollen. Ein Trainingszentrum speziell für die Frauen, hochmodern und auch auf sehr, sehr vielen Quadratmetern. Das soll entstehen in Brackel, also ganz in der Nähe von dem Ort, wo auch die Männer ihr Trainingszentrum haben. Und da ist es so, dass jetzt wohl diese Saison, also die Saison 25/26, noch sowas ist wie eine Übergangssaison, und dann aber ab der nächsten Spielzeit da wohl tatsächlich auch schon irgendwie mehr vor Ort passieren soll, ist jetzt so mein letzter Kenntnisstand von dem, was ich mitbekommen habe, weil das war erst nicht so ganz klar, ob das jetzt eigentlich schon passiert ist, dass sie dahin umgezogen sind oder nicht. Und das hat sich aber, glaube ich, ein bisschen nach hinten verschoben, so wie ich das verstanden habe, weil das ursprünglich wohl mal irgendwie für Anfang 26 angedacht war. Und jetzt heißt es auf der Website des BVB, dass man jetzt eben ja noch nicht da vor Ort ist.
Ja, es wäre deutschlandweit wahrscheinlich auch die erste Baumaßnahme, die im Zeitplan
Ja, dann mache ich mal weiter mit dem S04. Westfalenliga gerade, und wir haben jetzt bei allen ja auch immer gesagt, wo sie spielen. Das ist bei den Schalkerinnen vereinzelt im ehemaligen Parkstadion, ansonsten eben auf den Trainingsplätzen da auf dem Gelände rund um die Arena. Und ja, sie hatten so eine etwas schwierige Winterpause, so wie ich das mitbekommen habe. Also es gab wohl einige Verletzungen und Krankheitsfälle. Und dann ist es so, dass jetzt Mandy Islacker mitten in der Saison auch ihre Karriere, ihre aktive Karriere beendet hat, weil sie nämlich schwanger ist. Und das wurde jetzt vor kurzem bekannt gegeben. Und ja, bis jetzt die Babypause anfängt, macht sie eben weiter noch ihren administrativen Job, den sie parallel ja auch im Verein hat. Und da steigt sie dann eben danach auch wieder ein. Und ja, hat nochmal sehr, sehr viele Tore geschossen, also in 14 Einsätzen, 32 Treffer. Ist schon eine Hausnummer. War ja sowieso.
Ja, hatte sie nicht ursprünglich sowieso die Idee, die Karriere schon zu beenden, als sie hingegangen ist, und hat dann gesagt, jetzt spiele ich doch noch mal eine Runde mit?
Ja, genau. Also sie war ja beim VfB Stuttgart, und es ist irgendwie da so öffentlich hängen geblieben, dass sie da ihre aktive Karriere wohl schon so wie beendet hätte. Und sie hat dann aber im Nachhinein gesagt, nee, eigentlich war das für sie noch gar nicht so klar. Und das ist wohl so ein bisschen auch so wie so ein Missverständnis war oder so, weil sie halt drüber nachgedacht hat, aber das für sie noch gar nicht so ein fester Schritt war. Und dann ist es aber irgendwie so rübergekommen. Irgendwie sowas habe ich da im Kopf. Und dann ist sie eben zu Schalke gekommen, eigentlich erstmal in dieser anderen Rolle, um eben diese Frauenabteilung so organisatorisch auch so mit nach vorne zu treiben, und hat dann aber gesagt so, ah nee, ich habe schon auch Bock, nochmal ein paar Tore zu schießen. Und ja, das hat sie dann eben auch gemacht. Also ich habe ein paar Spiele sehen können und das ist halt echt, also ein absoluter Cheatcode, sag ich immer, gewesen, so ihr zuzugucken, einfach mit dem Torriecher, den sie hat, und also was sie da diesen ganzen Abwehrreihen angetan hat, also da konnte man teilweise schon echt Mitleid haben. Ja, und da ist es so, dass die erste, also Team 1, auch auf Aufstiegskurs ist in die Regionalliga West. Der Abstand ist da inzwischen auch ziemlich groß. Es ist ziemlich gesichert, zumal dann eben auf dem zweiten Tabellenplatz, das hast du hier ja auch noch ergänzt, der BVB steht mit dem Zweitteam. Und das dürfte eben nur aufsteigen, wenn halt eben die erste vom BVB aufsteigt, wobei wir da jetzt ja schon gehört haben, dass das gar nicht mehr unbedingt so in Zweifel steht. Aber ja, also da gibt's jetzt als nächstes auch tatsächlich wieder das Derby am 29.03. In Dortmund. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Also es gibt auch da jede Menge interessante Spielerinnen im Kader oder auch so im Nachwuchs, also zum Beispiel die Schwestern von Linda Dallmann, die Zwillinge sind, was ich auch sehr, sehr lange nicht auf dem Schirm hatte. Jule und Pauline spielen für die erste von Schalke, und in der U19 spielt Jada Asamoah, die jetzt auch schon ein paar Mal Einsätze bei der Erstvertretung hatte. Und ja, genau, das ist erstmal so das, was man dazu so sagen kann.
Ich mag diesen Boulevardfaktor bei Schalke. So richtig, fühlt sich richtig schalkig an.
Mit den bekannten Namen, den meinst Namen. Du? Ja, also dabei tun sie eigentlich aus meiner Sicht nicht so besonders viel für Öffentlichkeit. Also sie haben sich jetzt schon verbessert darin, dass man Informationen auf der Homepage und in der App sehr viel leichter findet und auch in der App zumindest so speziell auswählen kann, ne, im Fußball der Frauen interessiert mich sehr stark und der andere Kram irgendwie nur so mittel oder so, und dann bekommt man da auch viel mehr von angezeigt, was tatsächlich cool ist und ich jetzt so bei einem anderen Verein bewusst noch nicht wahrgenommen habe, aber ich habe halt auch nicht von allen die Vereins-Apps auf meinem Smartphone.
Annika, wie kann das sein?
Ich weiß auch nicht, woran könnte das liegen? Aber das finde ich ganz schön, aber trotzdem ist es immer noch so, also dass Leute auf mich zum Beispiel dann zukommen so und mich fragen so, sag mal, wann ist eigentlich das nächste Spiel oder wo? Und ich mir so denke, so, naja, es muss ja für dich eigentlich in der Theorie einfachere Wege geben, als jetzt irgendwie random Annika Becker zu fragen. Aber
ja, aber die Leute unterhalten sich halt einfach gerne mit dir. Das muss man auch mal annehmen können.
Du machst aber auch Komplimente hier, Mensch.
Ja, ein bisschen muss ich Mara ja schon ersetzen.
Ja, das
wo ich schon keine Katzen und keine Gummibärchen habe.
Das machst du sehr, sehr gut.
Danke.
Gehen wir mal weg von Schalke. Wir haben noch einen letzten Verein, auf den wir schauen wollen, über den wir hier zwischenzeitlich auch sehr, sehr viel im Podcast geredet haben, bis zu einem dramatischen Abstieg, nämlich der MSV Duisburg. Die sind jetzt gerade in der Niederrheinliga und spielen natürlich nicht mehr in dem großen Stadion, sondern an der Sportanlage an der Mündelheimer Straße. Und haben jetzt in der Niederrheinliga aber sehr komfortabel den ersten Platz. Also es ist noch nicht komplett safe, dass sie aufsteigen, aber es sieht schon gut aus so. Es wäre dann natürlich auch die Regionalliga West. Und ja, als ich jetzt so alle paar Wochen schaue ich immer mal so, gibt's irgendwie was Neues über den MSV in lokalen Medien, und dann fand ich jetzt so rund um den Alexandra Popp geht zur Dortmund-Transfer ganz lustig, dass dann einer von diesen Lokalzeitungsartikeln, und das war niemand vom Verein, der das gesagt hat, sondern halt einfach nur, was dieser Journalist geschrieben hat, ins Spiel gebracht hat. Hey, eigentlich wäre das doch für den MSV total cool, wenn die Dortmunderinnen nicht aufsteigen würden und Alexandra Popp da ist, weil dann würde der MSV gegen Alexandra Popp spielen, die ja mal beim FCR Duisburg war. Und das wäre dann irgendwie besonders. Fand ich ein bisschen lustig und so sehr zusammengestrickt.
Aber ja, man muss ein bisschen Fantasie haben im Lokaljournalismus manchmal. Ja, manchmal sind die Sommerlöcher groß.
Der Sommer ist doch noch gar nicht. Aber vielleicht sind es auch einfach diese speziellen Fußballträumereien im Ruhrpott-Fußball, who knows.
Ja, aber gefühlt ist es ja auch irgendwie so, dass jeder Verein mindestens 2 bis 3 Spielerinnen, Trainer, dass da munter durchgetauscht wird. Und dann freut man sich, glaube ich, einfach immer, wenn man denkt, ach, kenne ich doch schon.
Ein bisschen Rivalität, wieder ein bisschen mehr Chili in der Currysoße, da geht's dann zur Sache. Apropos Rivalität, Sie haben jetzt als nächstes ein Stadtderby vor sich im Kreispokal gegen Eintracht Duisburg. Das ist am Mittwoch, am 25.03. Also falls ihr zufällig in der Gegend seid, ist das vielleicht ein Ausflug wert. Ja. Und damit kommen wir nach einer Stunde Aufnahmezeit dann mal zu unserem zweiten Schwerpunkt, nämlich zur Champions League, und fangen mal an mit der Partie Wolfsburg gegen Lyon, weil die nämlich auch eher gespielt wird. Schon am Dienstagabend um 6:45 ist da Anstoß. Und ja, würde sagen, wir gucken einfach mal so ganz locker auf die Lage beim VfL. Ich habe später euch noch ein paar O-Töne mitgebracht und dann gucken wir mal, was in Lyon so los ist. Magst du vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen aus deiner Sicht, wie du die Partie so einschätzt oder wie du vielleicht auch die Wolfsburgerin gerade so einschätzt, also sportlich, aber vielleicht auch so vor dem Hintergrund, dass jetzt diese ganzen krassen Abgänge kommuniziert wurden?
Ich glaube, es ist eine schwierige Lage beim VfL, weil sie sind ganz klar zweite Kraft gerade in der Tabelle hinter Bayern. Da kommt jetzt auch realistisch keiner mehr ran an diesen zweiten Platz, an ihnen vorbei. Das heißt, in der Liga kann ihnen eigentlich nicht viel passieren. Die Entwicklung, die da jetzt stattfindet, dass Alex Popp geht, dass Kellermann geht, gibt einem jetzt von außen natürlich irgendwie nicht das Gefühl, dass sich da was entwickelt, was nach vorne geht. Erstmal, also kann man natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Man könnte natürlich auch sagen, dass Alex Popp irgendwann mal diesen Verein verlässt, ist ja auch klar in dem Alter. Und Svenja Huth hat nochmal verlängert. Das halte ich, glaube ich, für ein gutes Zeichen für Wolfsburg, weil die, glaube ich, dann auch dringend benötigt wird, um da irgendwie so ein bisschen was zusammenzuhalten in diesem Team. Aber Svenja Huth ist natürlich auch auf eine andere Art vermutlich familiär an Wolfsburg einfach gebunden. Insgesamt schwer einzuschätzen, in welche Richtung das geht, auch wenn man das Männerteam irgendwie mitbedenkt. Wenn es da Richtung Abstieg geht, kann das natürlich für das Frauenteam auch immer Auswirkungen haben. Wenn da Gelder zusammengestrichen werden, ist es ja selten so, dass die Frauen verschont bleiben, unabhängig davon, welche Erfolge sie haben oder nicht. Und jetzt auf das Spiel bezogen, glaube ich, dass das sehr, sehr schwer wird für Wolfsburg. Wie siehst du es?
Ja, auch so. Also ich muss sagen, dass es sportlich und so rein logisch sowieso so das war, was ich dachte. Aber auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise hat mich dann das, was ich heute bei den Pressekonferenzen gehört habe, noch so ein bisschen darin bestärkt. Also weil es gibt ja immer die offiziellen Pressekonferenzen von den Vereinen und dann gibt es aktuell manchmal noch so Special-PKs, die dann irgendwie von so einer Marketingfirma für Disney ausgerichtet werden mit einzelnen Spielerinnen, und ich habe mir beides angehört. Und die offizielle ist dann natürlich mit Stefan Lerch, Ella Pedemos war da auch mit dabei, und dann hatte man natürlich später auch die von Lyon mit Jonathan Giraldes und Jule Brandt. Und Stefan Lerch hat eigentlich ziemlich klar gesagt, dass für ihn Lyon die Favoritin sind, so, und da, ja, also das ist irgendwie so klar, dass eigentlich nichts daran ist, das dann als Trainer auch so klar auszusprechen, aber so bei den ganzen anderen Fragen und wie er dann so geantwortet hat, hat er sich so für mein Empfinden halt einfach trotzdem so mit seinem Team irgendwie dann so klein gemacht. Wenn es dann so darum ging, also irgendjemand hat dann gefragt, ja, also weil er gesagt hat, und das hat auch Janu Lewels in der einen Pressekonferenz gesagt, dass sie mehr Mut haben müssen im eigenen Ballbesitz, als das in diesem Spiel in der Ligaphase war, dass sie ja verloren hatten gegen Lyon mit 1-3. Ja, dass sie mehr Mut haben müssen, mehr Selbstbewusstsein. Und dann hat irgendjemand gefragt, so, ja, aber mehr Mut kann dann ja auch dazu führen, dass man dann gerade erst recht anfällig ist oder überrannt wird oder so, oder dass man dem anderen Team dann irgendwie zu viele Lücken anbietet, so. Und dann war es halt so, ja, da muss man natürlich aufpassen und so weiter, und dass man ja schon auch, also dass er sich ihm klar ist, dass seine Spielerinnen auch Fehler machen werden und dass er sich dann immer vor seine Spielerinnen auch direkt stellen wird und so. Und das ist sachlich alles irgendwie total richtig und korrekt, aber das hat irgendwie so den Vibe abgegeben von, naja, also irgendwie ist das ganze Ding für uns eigentlich schon gegessen. Und dann hat jemand anderes, Ella Pedamos, gefragt, ob das Team das eigentlich auch so sehen würde, dass Lyon so der klare, glasklare Favorit ist. Und hat einfach nur gesagt, ja. Und hat das dann irgendwie noch versucht, so ein bisschen auszuführen, aber hat einfach nochmal das wiederholt, was er vorher schon gesagt hatte. Und das war irgendwie so, also wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, was ich nicht bin, dann hätte sich das, glaube ich, nicht so richtig toll angefühlt. Weil ja, auch wenn man
mutlos, ne?
Ja, genau. Also auch wenn man weiß, man ist der Außenseiter und sehr wahrscheinlich wird man nichts holen, so irgendwie will man doch immer noch so ein bisschen so einen Funken haben, oder? Also ich meine, mir geht es mit der SGS auch so, jetzt das Spiel gegen Bayern. Ich wusste vorher, es wird eine Niederlage mit wahrscheinlich sehr vielen Gegentoren werden. Und trotzdem möchte man vorher so ein bisschen diesen Funken wahrnehmen in der Körpersprache oder in Aussagen, dass Leute noch mal ein bisschen was versuchen. Und wenn es dann dahin geht, ja, okay, dann geht's halt dahin und man ist es gewohnt, weil Fußball ist Fußball. Aber so von vornherein irgendwie sich so klein zu machen, ich weiß nicht. Mich hat das irgendwie gestört.
Ja, das ist halt auch keine Gruppenphase mehr. Also in dem Bereich musst du ja eigentlich rangehen mit der Einstellung, man kann immer was holen in einzelnen Spielen. Es ist immer möglich, ein Team zu überraschen. Also quasi Lena Ostermeier vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bremen, die gesagt hat, das ist Pokal, da ist alles möglich. Natürlich sind wir hier nicht der Favorit, aber da geht alles, da muss man alles reinwerfen. Und da muss man dran glauben. Und das klingt jetzt natürlich da nicht richtig raus aus dem, was du erzählst.
Ja, und also wenn, dann sind es ja auch dann teilweise so Floskeln. So. Und dann finde ich, dann kommt es immer sehr drauf an, wenn das dann eher so Floskelsätze sind, wie die dann ja auch rübergebracht werden. Und ich habe das jetzt nicht so empfunden wie etwas, das mich jetzt irgendwie anzünden würde oder so, wenn ich Spielerin oder Fan wäre. Also man kann natürlich auch sagen, okay, es ist einfach die realistische Betrachtungsweise, dass es eben schwer wird und sie sind wahrscheinlich schon fokussiert und im Tunnel, weil das Spiel morgen am nächsten Tag ist und man halt diese ganzen strengen Abläufe von der UEFA auch hat mit den Pressekonferenzen und so. Aber ja, also war irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, Alexandra Popp, ich weiß nicht, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, fällt aus wegen einer muskulären Verletzung aus dem Hoffenheim-Spiel, wurde da ja sehr früh ausgewechselt. Und genau, Kessia Büssi kann wahrscheinlich auch nicht spielen. Ja, es ist jetzt das Viertelfinale. Das letzte Mal, dass Wolfsburg darüber hinausgekommen ist, war 2022, 2023, als sie dann eben auch direkt ins Finale gekommen sind. Und ja, ich hatte ja schon angekündigt, es gab eben auch noch diese zweite Pressekonferenz mit Janu Lewels. Und da spielen wir euch jetzt einfach in kurzer Abfolge mal so drei kurze O-Töne davon. Beim ersten ging es um die Frage, eine taktische Frage, dass ja Lyon viel durch die Halbräume spielt, also dass die Flügelstürmerinnen wie zum Beispiel Jule Brandt eben sehr viel nach innen ziehen und weil sie dann ja als Außenverteidigerin quasi direkt damit zu tun bekommt und welche Wege sie dann machen muss. Also was das für sie speziell bedeutet, habe ich gefragt. Und sie hat ein bisschen ausweichend geantwortet und zwar so.
Well, I think communication is one thing that's going to be really important for us tomorrow. As you said, there's a lot of changes in positions, players coming inside, dropping, going deep. So it's all about like communication, yeah, working together, yeah, but also being aggressive and defending forward. So it's a lot of nice challenges ahead. It's good.
Ansonsten hat sie auf die Frage, warum es ihre bisher beste Saison ist, eben dann noch gesagt, dass ja, sie noch nie so gute Mitspielerin hatte, wie jetzt in Wolfsburg. Also hat das auch sehr vorsichtig formuliert, weil sie da niemandem auf die Füße treten wollte natürlich. Aber dass es natürlich sehr hilfreich ist, wenn man dann irgendwie flankt und hat da eine Alex Popp stehen, dass es dann ein bisschen leichter ist, dann auch die diversen Scorer-Punkte sich zu angeln. Und ja, ich habe dann noch gefragt, wie es für sie jetzt eigentlich ist, erstmals in der Hauptrunde der Champions League zu spielen. Und da meinte sie, dass es schon ein großer Sprung ist.
First of all, it was a really nice experience to play Champions League. I think the level is really high. You are facing opponents who are one of the best in Europe. So I would say like the speed of playing is higher. The physical part is different than in the league. And although in Germany the league is also good, but of course, obviously in Champions League the level is even higher, and that's just really great to be playing these kind of matches.
Ich habe mich dann noch gefreut, dass bei dieser PK jemand mit dabei war, den ich sonst immer nur vom Lesen kenne, nämlich Jasch Thakur. Wenn ihr so Fußballanalysen, Datenanalysen im Fußball der Frauen mögt und ja, irgendwie verfolgt, dann seid ihr Jasch bestimmt schon mal begegnet und dem, was er so macht. Ich habe ihn noch nie irgendwo in der Pressekonferenz gesehen, deswegen war das dann so, oh Mann, es ist tatsächlich eine Person und nicht einfach nur ein Name oder ein Account. Das war so ein bisschen lustig. Und ja, er hat, so wie man sich das vorstellt, eine sehr taktische Frage tatsächlich auch gestellt, eine sehr ausführliche taktische Frage zur Spielweise von Lyon, dass die eben ihre Kette sehr, sehr hoch schieben und inzwischen aber gegen gute Gegnerinnen aufgefallen ist, dass sie dann durchaus auch mal Probleme bekommen deswegen und vor allem eben auf ihrer rechten Abwehrseite, weil dann dahinter der Raum frei ist und man das sehr gut bespielen kann mit Kontern und dass sie so zentral und auf der linken Seite das irgendwie verteidigt bekommen, aber rechts eher nicht so gut. Und ja, ob das etwas ist, das Wolfsburg ausnutzen möchte, was natürlich etwas ist, wo man sich dann nicht in die Karten schauen lassen möchte. Deswegen hat Janu Lewels das geantwortet.
I think if we see the first match, it was not our best match. And I think we got a little stressed when we were with the ball, although that's also a big strength of us. So, of course, they have a lot of quality in attack and we have to be really good in defense. But then once we have the ball, we have to be more comfortable, more confident with the ball so we can also play our game, because we can't forget we have also a lot of quality with the ball. So that's definitely something we want to show more tomorrow, if we compare it to the last match against them.
Ja, also mehr Sicherheit mit Ballbesitz, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dass Lerch das im Prinzip auch so gesagt hat. Und ja, ich würde sagen, weil wir jetzt ja sowieso durch diese O-Töne schon ein bisschen so ein Lyon-Switch drin hatten, wechseln wir dann auch direkt mal rüber. Da ist jetzt, wie gesagt, Jonathan Giraldis seit Sommer 25 der Trainer. Der war vorher bei Washington Spirit und spricht extrem gutes Französisch, wie ich auf der Pressekonferenz festgestellt habe. Also vielleicht hat das als Spanier da auch ein bisschen leichter, aber hat da so fließend alles beantwortet, was auf ihn zugekommen ist. Und ja, hat eben versucht, jetzt so seinen Stil, wie man ihn von Barcelona kennt, dann auch nach Lyon mitzubringen. Also viel Positionsspiel, durchaus intensives Pressing phasenweise. Und ja, so innerhalb der französischen Liga ist es dann für die meisten Gegnerinnen auch zu viel. Also haben da wieder sehr dominant ihre Rolle, mit ziemlich großem Abstand da auf dem ersten Platz. Es gibt dann ja noch die Playoffs im Mai. Und in der Champions League Ligaphase, da haben sie auf dem zweiten Platz hinter Barcelona 16 Punkte geholt, also waren da das zweitbeste Team, hatten auch in der bisherigen Champions League Saison die meisten Abschlüsse von allen Teams, nämlich 162. Was schon eine richtig krasse Zahl ist. Also zum Vergleich, mal so zur Einordnung, dahinter kommt dann Barcelona mit 154 Abschlüssen und Chelsea mit 132. Also da sieht man dann schon einen ziemlichen Drop-off so. Mhm. Sie haben auch den zweitmeisten Ballbesitz. Die mit dem meisten sind natürlich Barcelona, kann man sich denken. Und ja, wichtige Spielerinnen gibt es sehr, sehr viele. Im Mittelfeld Melchie Dumonet ist ganz interessant, finde ich. Also sie wird so aus dem US-Raum, so nehme ich das wahr, immer sehr hoch gehandelt für den Ballon d'Or oder dass sie da irgendwie besser abschneiden sollte. Und aus Europa nehme ich so diese Diskussion irgendwie gar nicht so sehr wahr. Finde ich immer spannend. Also es finde ich eine sehr gute Spielerin, ist ja immer noch sehr jung, aber hat sich einfach auch nochmal krass entwickelt. Und ja, dann natürlich Jule Brandt, die schon erwähnte, die jetzt schon wieder eine Rückkehr nach Wolfsburg hat oder ja, schon wieder ein erneutes Aufeinandertreffen mit Wolfsburg hat. So kann man es, glaube ich, eher sagen, weil das Spiel vorher fand ja in Lyon statt. Ich glaube, wir können es an der Stelle sehr, sehr kurz halten. Ich sehe das auch so, dass Lyon das über zwei Spiele definitiv für sich entscheiden wird. Also wenn es jetzt irgendwie so ein Spiel wäre, dann hätte ich gesagt.
Das finde ich auch schade an dem Modus eigentlich, weil ich würde mir das eben schon wünschen, diese Chance da auch als Underdog den Tag zu haben, wo man den Favoriten überrascht. Und das ist natürlich mit Hin- und Rückspiel dann relativ schwierig.
Ja. Sehr, sehr, sehr. Das Rückspiel der Vollständigkeit halber findet dann statt am 2. April um 21 Uhr. Und das ist dann in Lyon. Und damit wechseln wir dann mal rüber zur Partie Manchester United gegen Bayern München. Das ist am Mittwoch, 25.03. 21 Uhr. Da haben wir jetzt leider keine O-Töne für euch, weil das aus organisatorischen Gründen ja leider nicht geklappt hat. Aber ich denke, wir haben auch so sehr, sehr viel noch dazu zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel man überhaupt zum FC Bayern München sagen muss, weil bei denen einfach alles oder fast alles so rund zu laufen scheint. Oder würdest du mir da widersprechen? Also
Nein, ich würde dir da nicht widersprechen, was die Liga zumindest angeht. Aber ja, in der Champions League ist halt schon die Frage, wiegt dann Ausfall von Clara Bühl am Ende vielleicht doch schwerer? Momoko Tanikawa wird ja auch noch nicht dabei sein, nehme ich mal an.
Nee, bestimmt nicht.
Und ja, ich würde jetzt spontan schon sagen, dass Bayern das zieht. Aber das ist für mich nicht so eindeutig, wie ich das bei Lyon sehen würde im Vergleich zu Wolfsburg. Wie schätzt du es ein?
Ähnlich. Also das ist tatsächlich sowas, wo ich spannend finde, dass es über zwei Partien geht. Also weil Gerade wegen den beiden Spielerinnen, du hast Tanikawa jetzt schon genannt, die dann nach der Pause wegen des Asien-Cups bei dem Rückspiel dabei sein werden. Also gehe ich jetzt mal einfach davon aus. Kommen wir gleich noch dazu. Aber auch, weil ich das so, also eher auf Augenhöhe empfinde und ich glaube, da spielt dann schon so ein bisschen eine Rolle, so wer hat Heimvorteil, welche Spielerinnen sind dabei, wie ist vielleicht so die Tagesform, weil das ja ist so nach meiner Beschäftigung bei Manchester United gerade so ein bisschen schwankend. Und Bayern München tue ich mich manchmal irgendwie schwer damit, sie einzuschätzen. Also mein letzter Eindruck ist jetzt ja dieses Spiel gegen Essen, wo sie ja fast die komplette Zeit in Überzahl waren und dann dementsprechend man auch gemerkt hat, okay, da geht's jetzt auch viel darum, sich nicht zu verletzen, so, also weil das halt einfach sowas von sicher eingetütet ist und dann strengt man sich irgendwie nicht so groß an. Deswegen habe ich das gerade noch so ein bisschen als Eindruck so im vorderen Gedächtnis, sag ich mal. Aber ich finde, das, was José Bacala da über die Saison aufgebaut hat, schon echt beachtlich. Also wenn man so drüber nachdenkt, worüber am Anfang irgendwie noch diskutiert wurde, ob er halt überhaupt zu dem Verein passt und so, ob das irgendwie funktionieren kann. Also das steht für mich inzwischen gar nicht mehr in Frage. Also für mich persönlich hat es das sowieso jetzt eigentlich nie so groß, aber ich meine nur so diese Diskussion, die ist ja jetzt erstmal komplett verschwunden, so wie diese Bundesliga-Saison verläuft. Das, was ich mich dann frage und was jetzt auch so die Thematik ist, die dann an mehreren Stellen so aufgeploppt ist, ist halt eben, ob es für sie zum Problem werden könnte, dass sie in der Bundesliga so dominant sind und eigentlich keine ernstzunehmende Konkurrenz haben, die sie zwischendurch mal fordert. Weil so klar, die Spiele gegen Wolfsburg und Frankfurt, die sind bestimmt nicht angenehm, das sind sie nie. Aber auch die sind ja nicht so eng gewesen oder so spannend gewesen, alleine schon zu gucken, wie das so in den Vorjahren mal war. Weil in England sieht die Sache dann schon ein bisschen anders aus. Also da gibt es irgendwie ein bisschen mehr Ellbogen und Hauen und Stechen, wenn man da so in diesen Top 3 bis 4 sein möchte.
Ja, verstehe ich das Argument. Wäre das nicht aber auch eins, das Lyon genauso treffen würde?
Ja, auf eine Art schon. Auf andere Art würde ich da irgendwie sagen, haben die so, sind die das einfach über Jahre inzwischen so gewohnt und haben sich einfach international schon so einen ganz anderen Nimbus erspielt. Also egal, wer da Trainer oder Trainerin ist, hat man, glaube ich, immer so dieses Gefühl von, oh, das ist Lyon, da hat man erstmal großen Respekt vor. Und auch wenn Lyon mal so Phasen hatte, wo sie wirklich nicht schönen Fußball gespielt haben, war das immer so dieses Gefühl von, ja, aber es wird auf jeden Fall eklig und schwierig so. Und dass da nicht aus dem Team heraus so eine Unsicherheit kommt. Und das ist sowas, wo ich mir bei Bayern manchmal nicht sicher bin. Also sie haben irgendwie so Spiele, wo sie sehr sicher sind und auch sehr begierig und sehr aktiv. Und dann gibt es aber so Spiele, so gerade wenn es dann gegen die ganz großen Namen geht, wo dann so eine Unsicherheit reinkommt, bevor überhaupt was passiert ist, bevor überhaupt ein Gegentor gefallen ist, wo ich immer so denke, so eigentlich habt ihr inzwischen genug Spielerinnen da, die sowas kennen sollten, also die Erfahrung haben aus dem Verein selber, aber auch aus Nationalteams, dass das nicht immer wieder so vorkommt.
Ja, was natürlich am Standing in der Champions League wahrscheinlich auch kratzt, ist das Spiel gegen Barcelona. Also das werden auch Gegner im Kopf haben. Also auch wenn du jetzt sagst, ein Spiel läuft nicht, ist da wahrscheinlich immer irgendwo im Hinterkopf, die sind aber schlagbar und die haben Schwächen. Und ich glaube, das kriegst du natürlich nicht weg, weil dafür ist das Spiel einfach nicht lange genug her. Ich glaube, das wird an ihnen kratzen. Ob das für Manchester United reicht, weiß ich nicht.
Ja, ich gehe eigentlich über zwei Spiele auch davon aus, dass Bayern sich da durchsetzen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht zwischendurch mal so eine Phase gibt, wo man denkt, das ist jetzt aber doch irgendwie enger, als wir alle gedacht haben. Trainer da ist Marc Skinner, der ist inzwischen auch echt lange schon, also seit 2021. Die Abteilung wurde ja erst 2018 gegründet, also ja, ist er sozusagen fast ein richtiges Urgestein. Der stand zwischendurch durchaus immer wieder mal in der Kritik bei den Fans, also weil eben gesagt wurde, also für was für Spielerinnen beim Verein sind oder zeitweise waren, hätte man eigentlich mehr draus machen müssen. Und andererseits heißt es eben dann auch immer wieder, für so einen Verein wie Manchester United müssten eigentlich die Bedingungen besser sein, müsste mehr Geld da reinfließen. Ein bisschen was hat sich da jetzt dran gedreht, weil die letzten beiden Transferphasen schon ziemlich heftig waren. Also ich meine, die Verpflichtung von Lea Schüller ist so das eine, das mal so eben im Winter zu machen. Aber Fridolina Rolfö kann man da auch nennen, die da eben im letzten Sommer zum Club gekommen ist. Also ja, da hat sich schon ein bisschen was gedreht und ich finde, so in meiner Wahrnehmung hat sich durchaus auch an dem Standing von Marc Skinner als Trainer von Manchester United nochmal was gedreht. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen was zusammen, also dass vielleicht er irgendwie nochmal so eine andere Idee davon hatte, was er für eine Spielweise möchte und dann aber auch, was er für Spielerinnen dafür benötigt, damit es funktioniert. Weil im Moment, finde ich, passt da vieles relativ gut zusammen so. Ja, sind in der Champions League-Liga-Phase auf dem 6. Platz eingelaufen, mussten also in die Playoffs, haben da Atletico einmal mit 3-0 und einmal mit 2-0 besiegt und sind insgesamt 5-mal ohne Gegentor geblieben in der Champions League, also so oft wie kein anderes Team. Haben dafür allerdings, abgesehen von diesen Playoffs, Probleme damit gehabt, Tore zu schießen. Und ja, sind zum allerersten Mal überhaupt in der Hauptrunde dabei und haben es jetzt direkt in ein Viertelfinale geschafft, was ja schon auch erstmal eine krasse Geschichte ist, so für so einen Club. Hatten insgesamt so im wettbewerbsübergreifend schon eine sehr starke Hinrunde, auch wenn da manchmal die Ergebnisse nicht ganz so gut waren. Und jetzt ist es eigentlich eher andersrum, dass halt die Ergebnisse etwas konstanter sind, aber man merkt, dass so die Leichtigkeit ein bisschen weg ist und es leistungstechnisch manchmal nicht so gut ist. Also dass man merkt, okay, der Kader ist vielleicht noch nicht groß genug für alle Wettbewerbe und um dann international so lange dabei zu sein, wenn eben Spielerinnen ausfallen und dann die Belastung höher wird. Also Hinata Miyazawa ist für Japan beim Asiencup gewesen zum Beispiel jetzt die letzten Wochen, ist auch Stammspielerin für Japan. Deswegen, ja, denke ich, wird das nochmal einen Unterschied machen, wenn sie dann im Rückspiel dabei sein kann wahrscheinlich. Dann hat jetzt zuletzt Dominik Janssen gefehlt, die wir natürlich auch aus der Bundesliga kennen, genauso wie Jade Rivière, die kanadische Verteidigerin. Und die beiden könnten allerdings gegen Bayern zurückkommen, das war jetzt noch nicht so ganz klar. Ein anderer großer Ausfall ist Ella Thun, die hatte eine sehr langwierige Hüftverletzung und ist wohl schon seit einer Weile wieder im Training, aber konnte meines Wissens noch nicht wieder spielen. Ja, und dann haben wir noch die beiden ehemaligen Bayern-Spielerinnen aus der jüngeren Vergangenheit, über die wir vielleicht mal noch kurz reden können. Julia Zsigioti-Olme und Lea Schüller. Also ja, Zsigioti-Olme fand ich so ein bisschen schade eigentlich damals, als sie von Bayern weggegangen ist, weil ich so dachte, okay, vielleicht reicht es tatsächlich jetzt noch nicht so ganz, aber man hat irgendwie immer so in Ansätzen gesehen, weiß nicht, wie es dir ging, dass da schon ein ziemliches Talent dahinter steckt, oder?
Ja, ich mochte die auch immer gerne und ich glaube, die Bayern haben sich wahrscheinlich auch später irgendwo hingebissen, als sich die Situation im Mittelfeld dann so ein bisschen geändert hat, aus Verletzungsgründen, dass sie die abgegeben haben. Und ich finde es auch so, finde es ganz interessant, das Gefühl zumindest in Deutschland so eine große Rolle spielt, dass Lea Schüller zurückkommt und dass man so drauf guckt, schießt die jetzt die Bayern ab oder so und dass das so medial die Geschichten sind und dass sie Jyoti Olme eigentlich die wichtigere Spielerin ist, ziemlich sicher dann in dem Kontext und in den Spielen.
Ja,
aber wahrscheinlich schießt Lea Schüller jetzt die Bayern ab. Ich habe total Unrecht.
Sie schießt sich jetzt einfach alles von der Seele, was da irgendwie drauf liegt, von dem wir nicht wissen, dass es drauf liegt. Ja, nee, aber ich habe das jetzt so aus dem Umfeld von United, aber auch von dem, was ich so gucken konnte übers Wochenende, auch so wahrgenommen, dass sie Jyoti Olme einfach eine richtig gute Saison spielt und eine sehr wichtige Rolle auch spielt. Also sie ist sowas wie eine Spielmacherin eigentlich auf der Sechserin-Position für United und musste, glaube ich, jetzt zuletzt auch ein bisschen ihre Rolle nochmal verändern durch die Ausfälle, die ich vorhin genannt habe, und macht es aber richtig gut. Also die spielt zwischendurch Pässe, das sind dann keine direkten Vorlagen, sondern das ist so der vor- oder vorvorletzte Pass, der dann zu einer Situation führt. Und sehr schön übrigens dieser YouTube-Kanal von der WSL, wie lang da die Highlights sind und wie früh die Szenen einsteigen. Also so als Tipp für Leute, die das interessiert, man kann da wirklich ein bisschen was von mitnehmen bei diesen 11-Minuten-Videos. Sehr, sehr wertvoll und toll zu gucken. Ja, aber also das ist mir aufgefallen und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und Lea Schüller, ich glaube, die braucht halt einfach noch Zeit. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die jetzt überhaupt beide Spiele von Anfang an machen wird. Also was vielleicht auch sowas ist, was dann Leute enttäuscht, die jetzt dann halt so denken, so, das wird jetzt irgendwie voll krass mit der Rückkehr und so. Weil ich glaube, dass so die eigentlich bessere im Angriff ist gerade Elisabeth Terland, also die norwegische Angreiferin, die ja kann als Mittelstürmerin spielen und hat es auch die meiste Saison über. Und jetzt zuletzt hat Max Skinner, glaube ich, so ein bisschen geguckt, okay, gerade auch mit den Ausfällen und so, wie kann ich das irgendwie schaffen, beide auf dem Platz zu haben? Und dann war es halt manchmal ein Doppelsturm mit beiden und manchmal wurde aber auch Schüller für Terland eingewechselt. Und dann gab es irgendwie auch eine Partie, wo Terland relativ klar eigentlich so die Zehnerin war und Schüller halt die Mittelstürmerin. Und ich glaube, dass es auf dem Papier eigentlich zwei Spielerinnen sind. Das müsste Tore knallen, wenn die zusammen auf dem Platz stehen. Aber irgendwas passt da gerade noch nicht so ganz. Und ja, also von den Eindrücken, die ich habe, würde ich dann eben sagen, das ist halt noch so dieser Formdurchhänger bei Lea Schüller. Weil Terland gefällt mir einfach richtig gut. Also die ist sehr aktiv, die ist beweglich, die hat einen unfassbaren Riecher für Situationen auch. Also kann ich nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Spiel zu gucken, achtet einfach mal auf die. Das macht nämlich mega viel Spaß, einfach zu beobachten, was die so im Spiel macht und wie die auch aus völlig seltsamen Situationen eine Torchance dann noch macht. Das macht sehr viel Bock. Was mir sonst noch aufgefallen ist, United ist gefährlich bei Standards. Auf der anderen Seite haben sie dann aber Probleme damit, wenn die Gegnerin in ihren Strafraum flanken und sie nicht genug Zeit hatten, sich zu sortieren. Also das könnte vielleicht ein Mittel sein. Und ansonsten denke ich, dass es wahrscheinlich im Mittelfeld ein bisschen zur Sache gehen wird, weil eigentlich beide Teams gerne pressen möchten und auch beide Teams irgendwie so ihre Mittel damit haben, damit umzugehen und sich frei zu spielen. Aber beiden fehlen eben auch Spielerinnen, die dafür wichtig sind. Und ich glaube, das könnte einfach ein bisschen chaotisch und konfus werden und vielleicht zwischendurch auch gar nicht unbedingt so schön. So.
Ach, Annika.
Ja. Vollständigkeit halber noch die anderen Partien. Die Titelverteidigerinnen von Arsenal treffen auf Chelsea und Real Madrid auf Barcelona. Im Falle des Weiterkommens treffe Bayern auf das spanische Team und Wolfsburg auf das englische.
Ja, so. Wie eben die schöne Schlagzeile gesehen, Chelsea nur 8 Spielerinnen im Training. Das klang nicht so gut.
Nee. Kommen wir damit doch mal zu den Blitz-News, liebe Lisa.
Da steigen wir ein mit Japan. Die Japanerinnen haben den Asien-Cup gegen Australien gewonnen. Sie haben das Finale dank eines wunderschönen Tors von Maika Hamano mit 1:0 für sich entschieden. Hamano war bis vor kurzem Mitspielerin von Sioke Nüsken bei Chelsea, ist aber im Moment an Tottenham Hotspur ausgeliehen. Die Australierinnen haben es zwar geschafft, mehr Schüsse aufs japanische Tor zu bringen als jeder andere Gegnerin im bisherigen Turnier, aber es hat am Ende eben nicht gereicht, auch weil die Torhüterin der Japanerin einfach ein sehr gutes Turnier und ein sehr gutes Finale gespielt hat. Für die Bayern-Fans die Info, Momoko Tanikawa hat das komplette Finale auf der Bank verbracht bei Japan, und für die Frankfurterinnen unter den Hörern und Hörerinnen, Remina Chiba ist in der 76. Minute immerhin noch reingekommen für Hamano. Bei dem Turnier gab es einen neuen Publikumsrekord mit insgesamt 355.528 Zuschauenden in den Stadien in Australien. Und es gab auch einige Rekorde bei einzelnen Spielen.
Ja, was das Ganze überlagert hat und so das sportpolitische Thema des Turniers war, war die Sicherheit der iranischen Fußballerin. Das haben einige von euch sicherlich mitbekommen. Ich würde es hier trotzdem nochmal in aller Kürze zusammenfassen. Da war es nämlich so, dass die Spielerinnen vor ihrem ersten Spiel die Nationalhymne nicht mitgesungen haben, was dann im Iran als ja herber Protest gegen die Regierung gewertet wurde. Spielerinnen wurden als Verräterin gebrandmarkt, und sieben von ihnen haben dann das Team nach dem Gruppenphasenaus verlassen und Asyl in Australien beantragt. Das war auch eine ziemlich große Diskussion innerhalb von Australien, so der Weg dahin in der Öffentlichkeit, dass die Regierung Australiens das den Spielerinnen unbedingt anbieten sollte. Fünf der Spielerinnen, die Asyl beantragt haben, zogen diese Anträge dann allerdings zurück und sind doch wieder zurück in den Iran auch gereist. Zwei Spielerinnen sind demnach in Australien geblieben, trainieren jetzt mit Brisbane. Und ja, es ist eine ziemliche Shitshow, wenn man das so sagen kann, weil Trump unter anderem das Thema sehr für sich zu nutzen versucht, so medial. Und weil eben jetzt auch diskutiert wird, es gibt eigentlich vor so großen Turnieren ja so eine Menschenrechtsrisikobewertung, die gemacht werden muss. Ihr kennt die Diskussion vielleicht noch von der Männer-EM in Deutschland oder auch von den letzten Männer-Weltmeisterschaften. Aber es gibt es tatsächlich auch, also bei den Turnieren der Frauen normalerweise ganz selbstverständlich. Aber vor diesem Asien-Cup wurde das irgendwie nicht gemacht. Und es geht jetzt darum, dass man ja eigentlich schon vorher hätte wissen müssen, ne, es gibt, man kann natürlich nicht vorhersehen, dass dieser Krieg verursacht wurde und ausgebrochen ist. Aber trotzdem war es ja vorher auch schon eine politisch extrem schwierige Situation im Iran und für die Fußballerinnen, dass man eigentlich ja sowas wie Konzepte, Sicherheitskonzepte in der Schublade hätte haben müssen, um sich vorzubereiten und irgendwie reagieren zu können und die Spielerinnen zu schützen. Und da haben wir jetzt halt einmal einen Überblick aus der Tagesschau für euch und dann einen Ausschnitt aus einem Podcast mit Sam Lewis. They hat das Ganze nämlich journalistisch in Australien begleitet über die letzten Wochen.
Die FIFA hat eine Regelung zu Frauenquoten bei der WM der Frauen beschlossen, oder allgemein bei Turnieren, die von der FIFA ausgerichtet werden. Demnach muss jetzt pro Team mindestens eine Cheftrainerin oder eine Assistenztrainerin dabei sein. Dazu muss eine weitere Mitarbeiterin auf der Bank und mindestens eine Frau im medizinischen Staff tätig sein. Wir müssen mehr tun, um den Wandel zu beschleunigen, indem wir klarere Laufbahnen schaffen, die Chancen verbessern und die Sichtbarkeit von Frauen an unserer Seitenlinie erhöhen, hat Jill Ellis erklärt, Chief Football Officer der FIFA, cooler Titel, brauche ich auch sowas, und ehemalige US-Nationaltrainerin. Jetzt ist natürlich so, dass das nur dann was bringt, wenn das keine symbolischen Besetzungen sind, sondern da muss natürlich eine Struktur dahinter sein, und dann muss man halt wirklich das machen, was Jill Ellis gesagt hat, nämlich da die Chancen verbessern und dafür sorgen, dass die Leute ausgebildet sind und die Chance haben, in diese Position zu gelangen und da was zu bewirken. Da gibt es einen Bericht von der Sportschau, den wir euch verlinken.
Ich finde übrigens, der Titel würde dir sehr gut stehen.
Ich finde auch. Ja, muss ja möglich sein. Ich frag mal.
Wir wollen natürlich bei all der Champions League-Euphorie nicht unterschlagen, dass auch Eintracht Frankfurt international unterwegs ist unter der Woche. Es steht das Europacup-Halbfinale an gegen BK Häcken, und zwar am Mittwoch. Wir hatten in der vorletzten Folge schon länger darüber gesprochen, dass es nur die Livestreams der Eintracht gibt, wenn ihr ein Bewegtbild sehen wollt und nicht ins Stadion gehen könnt. Aber der Hinweis jetzt hier, ihr könnt es euch ja schon mal vormerken, der HR macht nämlich einen Audio-Stream vom Spiel live. Den verlinken wir euch hier, damit ihr euch das schon mal abspeichern könnt, wenn das für euch von Interesse ist. Und ja, in Schweden ist die Ligasaison noch nicht gestartet. Da gab es bisher Pokalpartien für BK Häcken. Der Verein hat mit Elena Sadiku eine neue Trainerin an der Seitenlinie, die übrigens in Bocholt geboren wurde, wie ich dann zufällig festgestellt habe, was nicht mehr im Ruhrgebiet liegt, aber immerhin im Münsterland und keine Ahnung, irgendwie Bocholt, Bochum. Ich komme von hier, ich darf das. Mit der 18-jährigen Felicia Schröder gibt es außerdem ein viel umworbenes Talent im Kader, das allerdings ihren Vertrag im Sommer bis 2029 verlängert hat.
Die Spielerinnen des 1. FC Nürnberg sind bei ihrem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tags in einem Sondertrikot aufgelaufen. Wer das gerne mal sehen möchte, kann sich das auf dem Instagram-Account der Klubberinnen angucken. Der Welt-Down-Syndrom-Tag findet jedes Jahr am 21. März statt. Der 1. FC Nürnberg hat rund um den Tag mit dem Deutschen Down-Syndrom-Infocenter zusammengearbeitet und das finde ich eigentlich fast wichtiger oder finde ich wichtiger als das Sondertrikot an sich, weil es nämlich rund um den Spieltag auch noch Interviews zum Thema gab und am Spieltag sind Kinder mit und ohne Down-Syndrom mit beiden Teams aufgelaufen und dafür haben die Kinder vorab gemeinsam mit den Clubspielerinnen ihre T-Shirts für den Tag selbst gestaltet und solche Dinge finde ich entscheidend, dass es da Begegnungen gibt und eigentlich würde ich mir natürlich wünschen, dass man gar nicht so einen Welt-Irgendwas-Tag bräuchte, sondern dass das im Alltag einfach viel häufiger stattfindet. Und da weiß ich aus meinem Umfeld, dass es gerade für Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, wahnsinnig schwierig ist, da als Einlaufkind auch mal zum Zug zu kommen und dass das wirklich viele auch gerne mal erleben möchten.
Ja, volle Zustimmung. Dann gab es einen neuen Publikumsrekord in der zweiten Liga und da können wir stellvertretend für Mara vielleicht auch irgendwie nochmal so ein bisschen jubeln. Es war die Partie VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Ja, richtig, das ist eigentlich deine Rolle. Wo sind eigentlich die ganzen Neuner-Zahlenspiele? Du hast dich nicht gut vorbereitet.
Ja, es tut mir leid.
Was überhaupt nicht stimmt, Lisa hat sich extrem gut und lange vorbereitet.
Mara, ich entschuldige mich aufrichtig. Es tut mir leid.
Aber ja, der Publikumsrekord, 31.736 Leute waren dabei. Ausgegangen ist das Ganze 2-4 aus Sicht von Stuttgart. Und die vorherigen Rekorde hatte Union Berlin mehrfach aufgestellt. Da haben wir einen Bericht aus dem SWR für euch.
Dann gab es die Afrika-Cup-Absage bei den Frauen. Das Turnier wurde nur 12 Tage vor dem geplanten Eröffnungsspiel in den Sommer verschoben. Und es hätte eigentlich vom 17. März bis 3. April in Marokko stattfinden sollen. Es gab da schon Wochen vorher immer wieder Gerüchte, dass das ausfällt, verschoben wird, dass irgendwas nicht ganz so läuft, wie es soll. Jetzt soll der Afrika Cup der Frauen vom 25. Juli bis 16. August stattfinden. Für Spielerinnen in Ligen, die da noch spielen, also zum Beispiel in den USA ist es natürlich einigermaßen ungünstig. Wir verlinken euch dazu einen Bericht der BBC.
Ja, und dann auch Afrika Cup, aber Afrika Cup der Männer. Da gab es einen Titelentzug nachträglich. Die CAF hat 2 Monate nach dem Finale den eigentlichen sportlichen Gewinnern Senegal den Titel entzogen, nach einem Einspruch von Marokko und das Ergebnis der Partie gedreht. Endgültig ist die Entscheidung jetzt aber auch noch nicht, weil der Senegal vor dem Sportgericht CAS nochmal Einspruch gegen diese Entscheidung dann auch wieder eingelegt hat. Und ja, so insgesamt ist es eine sehr konfuse Situation. Das Entsetzen im afrikanischen Fußball ist sehr, sehr groß, weil natürlich so ein Berufungsausschuss eigentlich ja jetzt die Entscheidung eines Schiedsrichters gekippt hat, ohne die Befugnis dafür zu haben. Begründet wurde der Entzug damit, dass Senegals Spieler während der Partie, während der Finalpartie mehrere Minuten den Platz verlassen hatten. Die hatten sich ja einfach sehr geärgert über Entscheidungen des Schiedsrichters und das war dann so ein Protest und dann sind sie aber nach ein paar Minuten wiedergekommen und die Partie wurde fortgesetzt und auch beendet. Und die CAF wertet das jetzt eben als eine Aufgabe des Spiels. Also die Partie wurde aufgegeben und ist eigentlich an der Stelle quasi geendet jetzt aus deren Sicht. Und ja, diese ganze Situation und Lage und diese Entscheidung jetzt befeuert die Problematik, dass der Afrika-Cup von weißen Menschen oft nicht mit Respekt behandelt wird oder halt nicht als gleichwertig zu anderen Kontinentalturnieren angesehen wird, also wie zum Beispiel einer EM und so auf Skandale quasi schon gewartet wird, um sich dann aus so einer Überlegenheitsposition drüber lustig zu machen. Das ist ein Phänomen, das ich selbst in den sozialen Medien während des Turniers beobachtet habe, vor allem aber auch, weil sehr viele schwarze oder afrikanische JournalistInnen, Content Creators und auch einfach Fußballfans immer wieder darauf hingewiesen haben, wie problematisch diese Haltung ist. So dieses, es ist wieder irgendwas Seltsames passiert, so ist so typisch Afrika Cup. Und jetzt ist natürlich das, dass so etwas passiert ist, diese Entscheidung gefallen ist, quasi Wasser auf die Mühlen von diesem unguten Verhalten. Und neben dem, dass jetzt diese ganze rechtliche Seite davon kritisiert und diskutiert wird, ist das halt auch noch so eine zusätzliche Diskussion, die da drauf kommt. Deswegen haben wir da einmal einen Text aus der Taz für euch dazu und dann nochmal einen Kommentar aus dem Guardian.
Dann eine Nachricht aus Frankreich. Da soll ab der Saison 2026/27 der VAR eingeführt werden. Soll darum gehen, dass Gleichberechtigung herrscht, die hohen Kosten, die Rede ist da von 1 bis 1,5 Millionen Euro im Jahr, sollen durch höhere Marketing-Einnahmen wieder reingeholt werden. Wie genau, weiß ich nicht. Man geht außerdem davon aus, dass im Vergleich zum Fußball der Männer eine etwas weniger aufwendige Variante dann zum Zug kommen wird. Wer sich da genauer einlesen will, kann das in einem Bericht der L'Équipe tun.
Ja, dann haben wir aus der Schweiz eine Petition gegen Rassismus von der Spielerin Jasmin Imboden. Sie wurde bei einem Spiel rassistisch beleidigt und trotz Intervention einer Mitspielerin wurde die Partie nicht vom Schiedsrichter unterbrochen. Es gab außerdem nur 500 Franken Strafe gegen den Verein. Und der Täter konnte außerdem nicht ermittelt werden, obwohl es Kamerabilder von dem Vorfall gab. Die Petition fordert unter anderem spezielle Schulungen für SchiedsrichterInnen, verpflichtende Präventionsprogramme für Vereine und härtere Sanktionen. Das ist ein Bericht des SRF.
Und dann haben wir noch die Meldung, dass das Fußballbündnis NRW die Plattform Heimspiel Zukunft startet. Aus dem Fußball der Frauen sind der FSV Gütersloh und die SGS Essen mit dabei und das Projekt richtet sich an Berufseinsteigerinnen. Die sollen dort herausfinden können, was sie nach der Schulzeit machen möchten und wie der Weg dahin aussehen kann. Da verlinken wir euch die Website.
Ja, dann haben wir noch ganz schnell einige Empfehlungen, und zwar einmal die Folge Sport Inside. Nora Hespers und Khaled Naha reden über die WM der Männer und wie Trump und Infantino sie politisch für sich ausnutzen wollen und dröseln auch einfach diese ganzen politischen Ereignisse, Iran und so weiter, was in letzter Zeit alles so passiert ist, in dem Zusammenhang nochmal auf. Und wenn, selbst wenn man denkt, man hat irgendwie alles schon gehört, so kommen da noch mal Sachen vor, die man nicht gehört hat und wo man dann auch wieder mit den Ohren schlackert. Dann zum Ausfall des Afrika-Cups der Frauen. Ist jetzt schon eine Weile her durch unseren Aufnahmerhythmus, aber der Frauenfußball-Podcast von Nina und Miri hat ein Interview gemacht mit Josephine Bonsu von Carl Zeiss Jena, unter anderem auch zu dem Thema, weil sie ja eigentlich bei dem Turnier hätte spielen wollen und auch schon zur Vorbereitung angereist war. Und dann gab es eben die Absage. Und dann als drittes ein Newsletter zu KI im Sport der Frauen zu Marketingzwecken und bei Social Media. Der Newsletter heißt But Do You Actually Like Sport? Und da war jetzt eine Gastschreiberin, ich hoffe, ich spreche den Namen einigermaßen richtig aus, Umi Ayman Baba. Und es geht nicht um Fußball, wie jetzt wahrscheinlich annehmt, sondern um Cricket, aber man muss überhaupt nichts über Cricket wissen, um diesen Artikel zu verstehen und die Problematik zu verstehen, die da aufgezeigt wird. Es geht darum, wie Spielerinnen dargestellt werden mit KI-generierten Bildern, die, ja, sie zeigen auf eine Art und Weise, wie sie eben nicht selbst fotografiert wurden, sondern so in so, wie so Business-Kostümen, Kleidchen und so weiter, in Situationen, die niemals passiert sind und halt eben nicht so, wie sie selber sich anziehen würden und schminken würden oder in ihrer Sportkleidung oder so. Und es ist so die erste Stufe von einer sehr, sehr großen, tiefergehenden Problematik, die da aufgemacht wird. Ja, und dann last but not least findet in diesem Jahr wieder das Forum von Fußball kann mehr Schweiz statt, und zwar am 29. Mai in Zürich. Und da wird dann vorgestellt der erste datenbasierte Bericht Lage der Liga zu Frauen und Gleichstellung im Fußball der Schweiz. Man kann sich jetzt Tickets kaufen, wenn ihr unbedingt mal nach Zürich wollt oder sowieso irgendwie in der Gegend seid. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Veranstaltung mit allem, was da jetzt schon angekündigt ist. So, und dann mit sehr viel Anlauf kommen wir zum...
Und hier für euch der Kackspech der Woche.
Und wir gehen diesmal nach Österreich. Es ist ein Fall, der ja für ziemlich großes Entsetzen gesorgt hat. In den deutschen Medien habe ich die Berichterstattung vor allem wahrgenommen Ende letzten Jahres, als es darum ging, dass Ermittlungen eingeleitet wurden. Aber das, was jetzt am Ende rausgekommen ist, habe ich hauptsächlich ja eher so zufällig über österreichische Medien oder auch soziale Netzwerke mitbekommen. Aber es ist hier noch nicht so richtig selbstständig berichtet worden, sag ich mal. Es geht um die Vorfälle beim SCR Altach. Ein jahrelanger ehemaliger Sportchef der Frauenabteilung, und zwar ein 35-jähriger Schweizer Schiedsrichter, filmte und fotografierte Spielerinnen des SCR Altach und einige davon minderjährig, ohne deren Wissen in der Umkleidekabine. Die Aufnahmen gehen zurück bis 2018. Er ist im Herbst des vergangenen Jahres, noch bevor bekannt wurde, dass es irgendwelche Ermittlungen gab, überraschend bei Altach zurückgetreten. Da hieß es in der Berichterstattung vielfach noch, er sei sich nicht zu schade, für den Verein notfalls handwerkliche Arbeiten zu tätigen. Inzwischen ist klar, das hätte auffällig sein müssen, wie oft er aus diesem Vorwand in der Kabine oder den Duschräumen des Vereins war. Es gibt inzwischen ein rechtskräftiges Urteil. 15 Spielerinnen haben geklagt. Er hat 7 Monate auf Bewährung bekommen, 1.200 Euro Geldstrafe Und jede der 15 Spielerinnen bekommt 625 Euro Entschädigung. Also es gibt keine Gefängnisstrafe, es gibt eine ziemlich geringe allgemeine Geldstrafe und dann eine, ja, eigentlich fast schon witzlose Summe für jedes einzelne Opfer. Die Spielerinnen, wenig überraschend, finden das viel zu gering und sind jetzt in den letzten Tagen und Wochen vermehrt auch an die Öffentlichkeit gegangen, rund um diese Urteilssprechung, um eben zu sagen, wie sehr sie leiden unter dem Vertrauensverlust, berichten von ihren Ängsten, die sie auch nach wie vor begleiten. Egal, ob sie jetzt noch bei dem Verein geblieben sind oder gewechselt sind. Also Maria Olsen, die ja zur SGS Essen gewechselt ist, ist zum Beispiel auch davon betroffen gewesen und hat, das haben wir auch für euch in den Shownotes, einen Kommentar auch geschrieben für die österreichische Sportgewerkschaft, wo sie eben ja das auch beschreibt, wie es ihr psychisch eigentlich mit der ganzen Angelegenheit geht. Und ja, damit hört's aber noch nicht auf, weil man muss, finde ich, unbedingt dazu erwähnen, dass der Täter aufgeflogen ist, quasi nur durch einen Zufall, weil internationale Ermittlungen nach illegalen pornografischen Inhalten mit Darstellungen von Kindesmissbrauch gesucht haben. Laut Strafantrag waren das 188 Bild- und Videodateien mit kindesmissbräuchlichen Inhalten, die verschafft und gespeichert wurden. Zu sehen minderjährige Mädchen, auch unmündige Minderjährige, also unter 14 sollen zu sehen gewesen sein. Der Mann bestreitet das, er habe keine Bilder abgespeichert. Zitat, ich habe keine Erklärung, wie sie auf mein Handy gelangt sind. Zitat Ende. Die kindesmissbräuchlichen Inhalte auf dem Laptop habe er umgehend gelöscht, ist ein Zitat aus dem Bericht des ORF zu der ganzen Sache. Den Ordner mit den Daten hatte er aus Versehen heruntergeladen, behauptet der Mann. Was drei Bilder auf dem Handy betrifft, wird er von der Richterin für schuldig befunden. Zu den Bildern am Laptop gibt es im Zweifel für den Angeklagten einen Freispruch. Schuldig bekannt, dass er für einen Streamingdienst im Darknet Geld bezahlt haben soll, auf dem kindesmissbräuchliche Handlungen zu sehen sind, hat er sich allerdings. Noch ein Zitat vom ORF. Es handle sich um eine Ausnutzung des Vertrauensverhältnisses, stellt die Richterin bei der Urteilsverkündung fest. Sinn dieses Strafverfahrens sei nicht die Vergeltung, sondern primär die Prävention, dass so etwas nicht mehr passiert. Ja, also ziemlich heftige Thematik und ich glaube, wir sind uns einig damit, dass diese Strafe einfach absurd niedrig ist und der Schaden, der angerichtet wurde, extrem hoch.
Ja, und also wenn ich das Zitat, das du da zuletzt vorgelesen hast, richtig verstehe, dann hebt es ja darauf ab, dass es um die Prävention geht. Und zur Prävention gehört auch einfach eine Strafe, die Täter abschreckt.
Mhm.
Und die sehe ich da nicht gegeben.
Nee. Ich finde es total mutig und toll einerseits, dass die Spielerinnen jetzt so an die Öffentlichkeit gehen und eben auch sehr deutlich sagen, wie schlecht es ihnen damit geht und was das Ganze bei ihnen auslöst und welche Ängste auch, also zum Beispiel auch sich in der eigenen Wohnung nicht sicher zu fühlen oder eben bei einem neuen Verein in der Umkleidekabine erstmal zu gucken, ob da irgendwo Kameras versteckt sind oder so. Und gleichzeitig wird der Name des Täters, der wird nicht genannt in der Öffentlichkeit, obwohl es inzwischen ein rechtskräftiges Urteil ist. Und das ist halt auch sowas, das ist dann so nur ein kleiner Bruchteil davon. Aber wenn man danach sucht, dann findet man die Namen der Spielerinnen und den Namen des Vereins. Aber man findet in Verbindung mit dem Fall zumindest nicht erstmal den Namen des eigentlichen Täters. Der ist geschützt. So. Und ja, das ist halt einfach noch so eine zusätzliche Komponente, die mich, während ich das hier so zusammen recherchiert und nochmal zusammengestellt habe, auf 180 gebracht hat, weil eigentlich ist das nicht richtig. Also, weil da geht's ja dann auch darum, Wenn der irgendwann dann mal weitermachen möchte als Schiedsrichter oder in einer anderen Funktion bei einem Verein. Also ich habe bisher keine Statements gefunden vom Schweizer Verband oder so oder vom österreichischen Verband oder von der UEFA, dass der gesperrt wurde. Das ist so das eine. Aus Datenschutzgründen oder aus Persönlichkeitsrechtsgründen und so weiter kann man das halt eben nicht machen. Und dass dann dadurch Leute immer wieder irgendwo in eine Position kommen, wo sie halt die Gelegenheit haben, wieder zum Täter zu werden. Und ja, sehr viel Vertrauen von der Gesellschaft und allen anderen dahingehend vonnöten ist, dass das nicht der Fall ist und da tatsächlich ein Prozess stattgefunden hat von Reue und Therapie und weiß der Geier was. Ja, es ist kein besonders erfreuliches Ende, aber wir kommen dann jetzt tatsächlich mal zum Ende dieser Folge, die so unfassbar lang geworden ist, obwohl ich gesagt hatte, Lisa, hast du nicht Lust, eine kurze Episode zu machen? Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir für deine Zeit, nicht nur während der Aufnahme, sondern auch während der ganzen Vorbereitung und für alle deine Einsichten und Erkenntnisse, die du mitgebracht hast. Und ja, bedanke mich auch bei euch allen fürs Zuhören und sage an der Stelle tschüss, bis bald. Wir hören uns und vielleicht sehen wir uns sogar auch.
Ihr bestimmt.
Ja,
danke, Annika. Es hat Spaß gemacht.
Ciao.
Ciao.